Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 199. Sitzung. Sie heißt Wes Brot, ich ess, ergänze, des Lied, ich sing. Und also ist unglaublich, wir haben ja in der nächsten Woche haben wir dann ein großes Jubiläum. Ja, es ist nicht zu fassen, dass wir uns jetzt immer noch mit den Themen beschäftigen. Aber bei einigen Sachen kommt ja auch jetzt immer mehr raus, was zentral ist. Ja, das Brot ich esse, das Lied ich sing. Also das haben wir heute, beschäftigen wir uns damit wörtlich und aber dann auch übertragen im weiteren Sinne. Das ist ja tatsächlich immer so, wenn Abhängigkeiten bestehen oder man eben, wie man sagt, vielleicht auch man getäuscht wird über bestimmte Zusammenhänge, dann begibt man sich möglicherweise in Situationen, wo man eben Dinge tut, die dann Konsequenzen haben, die man vielleicht gar nicht will. Und das kennt man natürlich, dass die Menschen, die dann eben in Abhängigkeiten sind, sich Dingen beugen mussten, zum Beispiel sich vielleicht auch ja, einer medizinischen Behandlung unterziehen mussten oder eben ja, wo Abhängigkeitsverhältnisse die dazu führen, dass man die Augen verschließt vor Dingen, die man vielleicht thematisieren sollte, besser auch für sein eigenes Seelenheil. Ja, wir wollen das natürlich tun, die Dinge thematisieren, die fürs Seelenheil und aber auch fürs körperliche Wohlbefinden gut sind oder nicht so gut sind. Und da freue ich mich, dass wir als ersten Gast gewinnen konnten für heute Udo Pollmer. Er ist Lebensmittelchemiker. Herr Pollmer, ich begrüße Sie.
Grüß Gott.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Jo.
Ja, bei uns auch ist Dr. Wolfgang Wodak. Er ist ja sozusagen ständige Begleitung des Ausschusses in wissenschaftlicher, politischer und sonstiger Inputform. Vielen Dank dir, Wolfgang, auch im Vorfeld schon auf die 200. Sitzung für das wirklich jahrelange Engagement. Ja, ich freue mich, dass wir heute sprechen können über Themen der Ernährung. Da sind Sie Spezialist und Sie haben uns auch einige Dinge mitgebracht, die so die landläufige Betrachtung dessen, was gut ist für uns, essenstechnisch doch ganz schön in der Lage sind, auf den Kopf zu stellen. Ich würde Sie bitten, Herr Pollmer, dass Sie sich einmal vorstellen, was Ihr Hintergrund ist und dann ja, bin ich gespannt auf Ihre Präsentation.
Ja, einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Bayern. Und ich bedanke mich für die Einladung hierher. Danke auch dem Dolmetscher, wie ich erfahren habe, wird das auch ins Englische übertragen. Ja, und dieses Thema, das hat sehr viel mit Abhängigkeit zu tun. Und zwar deshalb, weil Ernährung heute eine religiöse Frage geworden ist. Und Religionen schaffen ganz schlimme Abhängigkeiten, die vielfach von den Menschen nicht durchschaut werden. Es gibt ja den Begriff der Esssünde. Allein der zeigt schon, dass es hier nicht um Wissenschaft geht, um seriöse Ratschläge, sondern dass es darum geht, anderen Menschen Vorschriften zu machen, ihnen Dinge vorzuwerfen und dann natürlich Krankheit als Ergebnis des sündigen Verhaltens. Und dann schauen wir mal als erstes, Moment, dass das mit der Präsentation klappt. Das muss das hier sein. So, jetzt gehen wir mal auf den Vollbildmodus. Entschuldigung, dass das hier alles ein bisschen gefummelt ist. Anzeige, Vollbildmodus und dann müsste es funktionieren. Ja, hier eine beliebige Website, ein Screenshot von einer beliebigen Website, von der es sehr, sehr viele gibt, die treten ja schon rudelweise auf und behandeln ernährungsbedingte Krankheiten erfolgreich. Und bei den ernährungsbedingten Krankheiten fehlt eigentlich nichts, was als Krankheit im landläufigen Sinne genannt wird. Sobald irgendwo im Netz was auftaucht, dass es da eine Krankheit gäbe, sind sie auch schon alle da und erklären, wie man es hätte vermeiden können, nämlich meistens mit Salat und irgendwelchen Dingen und wie man das dann therapieren kann. Hier ist es in der Liste, die ist ja nur beispielhaft alles Mögliche dabei, Morbus Crohn und MS und Krebs und lauter so Sachen. Das kann man alles mit der Ernährung hinbekommen. Wir brauchen da eigentlich keine Ärzte mehr. Es reicht gesundes Essen, zu dem man die Bevölkerung dann halt nötigen muss. Und dann leben wir alle ewig. Das Komische ist, dass es immer wieder neue Empfehlungen gibt. Die neuen Empfehlungen sind nicht etwa eine Präzisierung der vorherigen, sondern das ist heute das Gegenteil von dem, was man in meiner Jugend und Kindheit und während meines Studiums verbreitet hat. Das ist immer wieder was anderes. Und das Auffällige, was sie immer gemeinsam haben, diese Empfehlungen, zumindest seit 30 Jahren, dass immer das, was die Menschen gerne essen, die Ursache von Krankheiten sein soll und darauf sollen sie verzichten. Was sie nicht gerne essen, das ist stets das Gesunde. Das ist schon etwas seltsam. Und man hat natürlich auch in der Branche der Ernährungsberatung, der Ökotrophologie fest das gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und haben sich gesagt, ja, wenn das so schwierig ist, wenn da immer wieder was anderes bei herauskommt, wenn wir immer wieder andere Empfehlungen geben müssen, dann schauen wir doch einmal mit einer etwas anderen Methode, nicht mit komischen Studien, sondern wir schauen einfach, indem wir gucken, was machen 100-Jährige, Centenarians oder Super-Centenarians, 110-Jährige und Ältere, was haben die gegessen, welchen Lebensstil hatten die, und das tun wir mal kurz zusammen addieren und dann können wir den Menschen sagen, wie man 110 Jahre alt wird. Gesagt, getan, und wo geht man natürlich hin, wenn man wissen will, wo die Ältesten sind, da geht man nach Japan. Weil wir wissen alle, die Japaner, die werden ewig alt und ja, Kinder müssen bei uns Kochfisch essen, weil die Japaner damit zu alt werden, auch wenn die Kinder das nicht mögen und wenn Kochfisch von Kindern deshalb nicht gemocht wird, weil sie eine angeborene Abneigung dagegen haben, die dann verloren geht. Da ist ein Stoff dabei, der von denen als Warnsignal empfunden wird. Und insofern ist das nicht unbedingt erwünscht, aber wenn die Japaner mit alt werden, dann müssen die Kinder das essen. Und man hat dann auch in Japan gesucht und hat mal geschaut, wie es den 100-Jährigen so geht. Da sind sie losgezogen und haben mal eine Befragung gemacht, beziehungsweise sie haben sich aus den Unterlagen eine Zahl 100-Jähriger rausgesucht und da sind sie dann hin, um mal zu gucken. Und das erste war alte Dame. Aber die haben sich gefunden, weil da, wo eigentlich ihre Adresse war, schon seit Jahrzehnten ein Park angelegt worden ist. Und das hat die Häuser gar nicht mehr standen. Der nächste, der hat dann, ja, die Oma haben wir noch, hat dann einen Rucksack auf den Boden gestellt. Da war die zusammengefaltet drin. Der dritte, ja, der Opa, ja, der ist noch da. Können wir den mal sehen? Jein, der wollte ein lebender Buddha werden. Und Sie wissen doch, wenn einer ein lebender Buddha werden will, darf man ihn nie wieder stören. Und hinter dieser Tür da hinten waren wir schon 30 Jahre nicht mehr drin. Dann hat man das Ganze im großen Stil gemacht, dann hat man das als nationale Aktion betrieben und hat die Adressen von über 230.000 über 100-jährigen Japanern zusammengesucht, um mal zu schauen, was ist da wirklich dran an der Geschichte. Und jetzt können Sie für sich selber überlegen, wie viel von den 230.000, wenn Sie unbefangen befragt würden, aus Ihrer Sicht da wahrscheinlich noch da sind. Ich zeige es Ihnen, was da rausgekommen ist. Hier aus einem einschlägigen Presseorgan, der japanische Premierminister erklärt, dass da leider über 230.000, das K steht für 1.000 für die hiesigen, irgendwie verschwunden sind. Und die sollten über 100 Jahre alt sein, aber man hat sie nicht gefunden and may have died long ago. Ja, sind wahrscheinlich vor langer, langer Zeit verstorben. Es waren insgesamt 234.000 und ein paar zerquetschte. Tja, wo sind die abgeblieben? Was ist da los? Das ist ganz einfach. Die kriegen alle immer noch ihre Rente, obwohl sie schon lange, lange nicht mehr leben. Und die tauchen in der Statistik natürlich als alte Leute auf. Das Ganze, und das ist nicht nur in Japan so, sondern auch in anderen Ländern, ist schlichtweg eine Folge von Rentenbetrug. Und wenn dann große Forschung gemacht wird, Centenarians-Forschung, und dann kommen von hier die Forscherinnen nach Japan, dann wird dann eine Umfrage gemacht, dann schickt man ein Brieflein los und da sollen die ankreuzen, was sie so essen und was sie so tun. Und da kommt natürlich raus, wenn das der Urenkel sieht und Angst um seine Rente hat, die hat er abkassiert. Ja, ganz traditionell gelebt, ein Schüsselchen Reis, ein bisschen Fisch, eine halbe Alge und 3 Tropfen Sojasauce. Und dann haben wir hier in Deutschland eine Fernsehsendung mit Grundlagenforschung. Und die Grundlagenforschung hat erbracht, dass eine fettarme, fischbetonte Kost mit ein bisschen Vollkornreis das Gesündeste ist, was man überhaupt machen kann. Tja. Und die Japaner haben noch dazu kein Einwohnermeldeamt gehabt damals. Ich weiß nicht, ob es jetzt eins gibt. Und deshalb war das da in besonderem Maße möglich. Aber wie gesagt, das geht auch in anderen Ländern. Wir haben ja bei uns auch in Europa eine gesunde Ernährung, die berühmte Kreta-Diät. Und mir hat es mal jemand erklärt, der da sich auskannte in Heraklion, wie es dann der Behörde zugeht. Und er hat mir Folgendes geschildert. Wenn die Nachricht kommt von der Insel, dass da einer verstorben ist, dann weiß man das in Heraklion. Aber leider vergisst man offenbar, Athen mitzuteilen, dass der tot ist. Und so kommen natürlich auch da die Rentenzahlungen an. Allerdings weniger bei den Angehörigen, sondern die versumpfen im System. Irgendwoher müssen die viel Geld bekommen haben, dass sie sowas machen können. Ja, und das ist der Grund, weshalb es eine Kreta-Diät gibt. Es müsste, weil es die gleiche Ernährung ist, auch eine Sizilien-Diät geben. Aber böse Zungen behaupten, dass die dort tätigen Organisationen offenbar noch nicht die Chuzpe der griechischen Regierung haben. Tja, so kann es dann gehen. Und es gibt dann Leute, die trauen dem ganzen Braten sowieso nicht mit dem gesunden Lebensstil und dem ewigen Leben und dem ganzen Käse. Und die untersuchen dann nochmal, was es mit diesen über 100-jährigen oder 110-jährigen Super Centenarians auf sich hat, wo die leben, was das eigentlich für Gegend ist. Und hier eine Publikation, das habe ich da rauskopiert, und da haben sie neue Prädiktoren von bemerkenswerter Langlebigkeit gewonnen und vor allem für Super Centenarians. Und das ist Predicted by Regional Poverty, Old Age Poverty, Low Incomes, High Crime Rates. Ja, da wo die Mafia arbeitet, da werden die Leute alle sehr, sehr alt, weil sie sich gesund ernähren. Ein Remote Region of Birth, ein entfernter Geburtsort, schlechter Gesundheitszustand ist das Allerbeste, um alt zu werden. Und es fehlen natürlich Dokumente. Die zeigen, da werden dann auch Dokumente gezeigt im Fernsehen, zumindest bei uns in Deutschland, aber kein Mensch weiß, ob das Dokument in irgendeinem Zusammenhang mit der Person steht, die da gezeigt wird und ob die wirklich so alt ist, so ob das sich einfach nur um verschrumpelte Figur handelt, die man da zeigt. Also, wenn es Ihnen ganz schlecht geht, dann haben Sie optimale Chancen, 100 Jahre und älter zu werden und dann müssen Sie sich nur noch so ernähren und so leben, wie die es gemacht haben. Ja, und dann hat man natürlich auch tatsächlich über 100-Jährige mit vernünftigen Dokumenten aus Gegenden, wo es den Leuten schon besser geht, wie hier in Mitteleuropa. Und das hat man auch brav untersucht. Die Untersuchungen haben aber etwas zutage gefördert, was dazu führte, dass sie nicht mehr publiziert wurden. Und zwar die über 100-Jährigen haben einfach das gemacht, was sie für richtig hielten. Und jetzt überlegen Sie, das ist ein 110 Jahre alt. Der muss ja 3 medizinische Systeme überlebt haben. Der hat sich also nicht an die Ratschläge gehalten, sondern hat immer das getan, was er für richtig hielt. Und das ist bei jedem Menschen etwas anderes. Nur niemand hat das gemacht, was wir heute als gesund empfehlen. Hier ein Beispiel. Ja, dies ist zwar normalerweise nicht die Quelle des großen und sauberen Wissens, aber ich habe das nachgeprüft und die Sache stimmt. Ich glaube, das war in Belgien, da lebt diese Dame, die da über 100 Jahre alt ist und mit dem ersten Kunden erstmal ein Kirschbrandy kippt und dann schwört sie auf alles, was man nicht darf. Das ist gut für die Alte, nämlich Mayos, aber niemals Obst. Auf andere Gesundheitstipps pfeift die rüstige Barbesitzerin, ich bin niemals gerne zu Fuß gegangen, ich fahre lieber Auto. Es gibt andere, die sind gern zu Fuß gegangen, natürlich, es gibt alles. Aber es gibt niemand, der sich an irgendwelche Vorschriften oder Regeln gehalten hat, weil jeder Mensch ist anders und braucht das anders. Wenn dann bei uns in deutschen Zeitungen so ein Bericht kommt mit so einer ganz uralten und dann hätte man gefragt und dann hat sie erzählt, dass sie sich von Vollkornbrot ernährt. Dann weiß ich natürlich, was los ist. Das haben mir diese Menschen ja auch schon erzählt, dass sie da bequatscht werden und dass sie Vorbilder sind und dass sie um Gottes Willen nicht sagen dürfen, dass sie keine Schokolade essen. Also sie müssen sagen, dass sie keine Vollkornbrot essen. Natürlich weiß jeder, dass die kein Vollkornbrot essen, weil sie schon gar nicht mehr beißen können. Aber nun gut. Propaganda muss sein. Ja, wenn die Lage so ist, dann schauen wir mal, zu den Basics. Wir nehmen es mal als erstes einen Tierversuch, wie er in großer Zahl bei uns und auch in anderen Ländern stattfindet, nämlich die Schweinemast. Und da hat man Ferkel. Diese Ferkel sind heute, die da eingestellt werden oder aufgestellt werden, genetisch praktisch identisch. Die sind fast wie geklont, das sind alle miteinander verwandt. Die kennen sich, das ist, die haben gleiches Gewicht, gleiches Alter und so weiter. Also super. Und die kommen dann in einen Stall hinein mit ihren Geschwistern. Hier sehen Sie das oben, so ein Maststall. Da ist ein Futterautomat, da bekommen sie alles gleiche Futter, sie haben alle die gleiche Umwelt. Manchmal haben sie einen Chip im Ohr, damit man sicherstellen kann, dass sie auch genau die richtigen Mengen fressen, die man sich so ausgedacht hat. Also genetisch identisch, gleiche Umwelt, gleiches Futter. Und das Mastergebnis ist aber stark unterschiedlich, weil das erste Schwein schlachtreif ist etwa 10 Tage vor dem letzten. So. Wenn alles gleich ist, ist man nicht in der Lage, etwas Sinnvolles vorherzusagen. Jetzt überlegen Sie sich bitte schön, was das für den Menschen heißt. Weil wenn ich so in die Runde gucke, was sehe ich da? Naja, Promenadenmischungen. Sind alle genetisch anders, deutlich anders, haben andere Lebenswelten, andere Arbeit und so weiter. Sie leben in verschiedenen Regionen der Erde, wenn es davon kommt. Und die bekommen jetzt alle globale Ernährungsvorschläge oder Vorschriften. Die Menschen in Promenadenmischungen, andere Lebensweise, unterschiedliche Umwelt. Also genau das Gegenteil vom Schwein. Und wenn Sie versuchen wollen, das Ergebnis vom Schwein auf die Menschen zu übertragen, dann sehen Sie nur eins. Sie können all diese Ratschläge, diese Empfehlungen, diese Berechnungen, wo man kalkuliert, mit dem wird man so gesund und mit dem so, die können Sie alle in die Tonne treten. Man könnte genauso gut der Menschheit die ein und die gleiche Schuhgröße empfehlen, weil das gesundheitlich besser sei oder sonst was. Ja, das Bild mit dem Biergarten zeigt ja, wie, was geboten sein muss, damit es mir des Menschen gut geht. Und jetzt wechseln wir zu einer berühmten Studie. Eine Studie, die schon wann war das, 1976, 1974 begonnen wurde bis 1980 mit 1200 Finnen, die Helsinki Businessman Study. In dieser Studie hat man Geschäftsleute, die gesund waren, über einen Zeitraum von 5 Jahren ärztlich, präventionsmedizinisch betreut, um zu gucken, um wie viel geht es ihnen danach besser. Die eine Hälfte hat sich an die Regeln halten müssen und sollen und wurde auch kontrolliert. Die andere Hälfte ist halt zum Arzt gegangen, wenn sie mal krank waren. Und diese berühmte Studie, hier habe ich das rauskopiert aus der Studie, originalmäßig. Alle 4 Monate mussten sie, um sich neue Instruktionen zu holen, zum Arzt marschieren. Der hat es dann überprüft und da bekamen sie Informationen über Risikofaktoren, wurden immer wieder dazu aufgefordert, doch Sport zu betreiben, a healthy diet zu konsumieren, vor allem mit mehr Gemüse, Früchten, Vogelfutter oder besser Vollkorn nennt man das, und eine begrenzte Zufuhr an gesättigten Fetten, damit natürlich auch an Cholesterin, weniger Süßwaren und vor allem weniger Limonaden, ein gesundes Gewicht behalten und vor allem mit dem Rauchen aufhören. So, dazu bekamen sie, damit sie noch gesünder werden, Blutdrucksenker und Cholesterinsenker. Tja, und nach 5 Jahren stand man vor dem Ergebnis und es war gigantisch. Die Risikofaktoren sind um 46% gesunken. Sie sehen das unten, weiter unten im ersten Block unten, da steht das 46% Reduction. Das ist das Risiko, das ging runter. Das ist ganz wahnsinnig. Tja, und dann hat man geschaut, wie die Mortalität war. Und während die Risikofaktoren 46% sanken, ist die Mortalität, das haben Sie gleich gegenüber in der zweiten Spalte da gelb unterlegt, Zeile beginnt mit 1990, war 46% höher. Was machen wir jetzt? Jetzt wissen wir, wenn wir die Risikofaktoren senken, sterben die Leute früher. Und die 46% nach 5 Jahren gesundes Treiben sind beachtlich. Und ich wundere mich jetzt, eigentlich, also wenn das mit rechten Dingen zugeht, müsste doch zumindest der Verzicht aufs Rauchen das Leben verlängert haben. Da müssen also Faktoren dabei sein, die noch viel stärker das Leben verkürzt haben, als nur Obst, Gemüse und Vollkorn. Und vielleicht nur die Tabletten, die dazu gegeben worden sind. Glufibrat ist eine Oxyessigsäure, also Pflanzenschutzmittel. Also im Vietnamkrieg hat man so Zeug eingesetzt, 2,5-T, 2,4-D und sowas. Das ist alles eine Gruppe, weil man in der Chemie unterscheidet den Teil, den man dem Arzt gibt und den Teil, den man dem Landwirt gibt, wenn man eine neue Stoffgruppe entwickelt. Und das, was der Arzt kriegt, ist normalerweise das Schädlichere, weil er will ja eine Reaktion im Körper erzielen. Ja, hat er da was vor. Und da muss das eine Wirkung haben. Da muss es eben auf die Leber gehen. Dann können sie Cholesterin senken. Während der Landwirt so gefährliche Sachen nicht kriegen darf, der kriegt die harmlosen Mittel. Wenn das eine im Mikrogrammbereich verzehrt wird, wird das andere im Milligrammbereich verzehrt. Aber na gut, der Landwirt ist der böse Bube. Tja, hier kann man natürlich schon ein bisschen ins Grübeln kommen und das, was sie hier gelb untermalt hat, diese Studie da, die ist von 2018. Der Versuch war 1974 bis 1980. Der Follow-up in der Mortalität war 15 Jahre. In der Zwischenzeit sind jede Menge Studien dazu erschienen, weil man das ja irgendwie wegbringen muss. Das hängt ja Haftung dran und Umsatz und Glaube und was weiß ich. Und da hat man allen möglichen Mist untersucht. Völlig unbrauchbar. Aber immerhin eine Studie, die kam 95 raus. Da steht doch glatt drin, dass der wesentliche Unterschied, den die gesehen haben, der war, dass die Vergleichsgruppe Alkohol getrunken hat. Wer mal Skandinavier im Skiurlaub in Österreich gesehen hat, weiß, was da mit gemeint ist. Ob das der Grund war, weiß ich nicht, da halte ich mich raus. Aber immerhin ist es ein interessanter Unterschied. Und da gibt es sicherlich noch mehr Gründe. Sie haben aber hier in dieser 2018er Studie dann endlich den Dreh gefunden. Sie haben herausgefunden, dass die Männer, die mehr Urlaub gemacht haben, länger gelebt haben. Tja, das wird es wohl sein. Also, da ist das komplette Programm gescheitert. Alles das, was dir heute den Menschen empfehlen, ist gescheitert und mit einer hohen Mortalität verbunden gewesen. Das soll man sich mal ruhig auf der Zunge zergehen lassen. Und der Umstand, dass man nachher fast 50 Studien gemacht hat, um das irgendwie wegzukriegen und die Gesamtmortalität nicht verfolgt hat, ist schon erstaunlich. Weil die Gesamtmortalität zur Folge ist eigentlich keine Kunst. Man hat ja die Namen und kriegt heraus, ob die tot sind oder nicht. Aber nein, man lässt da die Finger davon. Und erzählt, ja, der Urlaub ist es.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, aber gerne.
Und zwar, ich würde gerne wissen, bei dieser, also die Intervention war dann nur von 1976, 74 bis 80. Oder haben die dann in den 15 Folgejahren auch noch nach diesem Prinzip gelebt, die Leute? Oder ist das dann aufgelöst worden?
Dazu habe ich keine Aussagen gesehen. Es ist vermutlich aufgelöst worden, wobei ich persönlich bin überzeugt, die werden das noch versucht haben. Denn wenn man mal so ein bisschen gesunde Gewohnheiten hat, für die man bewundert wird, dann wird das ein bisschen weiter betrieben und bis man dann halt sieht, was da wirklich rauskommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass sonst so viele dann einfach Adieu gesagt haben und gesagt haben, ich lebe es wieder so, wie ich es für richtig halte. In der Sache ist es aber nachher wurscht, ob das jetzt 5 Jahre waren oder ob dann im Schnitt 7,5 Jahre rauskommen oder sowas. Mhm. Mit 10 Jahren wäre es vielleicht nicht, hätte man die Risikofaktoren um mehr als 46% gesenkt und die Mortalität um mehr als 46% erhöht. Jetzt muss man natürlich jetzt sowas erklären. Man muss den Begriff des Risikofaktors erklären. Risikofaktor heißt fachwissenschaftlich, es ist nicht die Ursache. Sie behandeln, wenn Sie Risikofaktoren behandeln, bewusst nicht die Ursache. Also, da viele Menschen im Bett sterben, im eigenen oder im Krankenhaus, können Sie ohne weiteres in vielen Studien nachweisen, dass das Bett ein Risikofaktor für den Tod ist. Also meiden Sie das Krankenhausbett und das eigene. Gehen Sie in ein fremdes, dann sind Sie wieder auf der sicheren Seite. Nach diesem System ist das gestrickt. Entweder kann man nachweisen, dass es eine Ursache ist, oder man kann es nicht. Und wenn man es nicht nachweisen kann, dann sollte man sich eigentlich hüten, Risikofaktoren zu behandeln. Und wenn man dann sieht, dass bei der Behandlung von Risikofaktoren eine erhöhte Mortalität rauskommt, dann sollte man damit vorsichtiger umgehen und auch nicht auf einmal einen großen Aufriss machen. Und von genau dieser Studie, die drei Screenshots da, es beziehen sich jeweils auf diese Helsinki-Studie, dann genau in dieser Studie dann erzählen, ja, der Urlaub ist das Gesunde. Also man sagt, die gesunde Ernährung ist die Gefahr. Das ist gerade egal, das findet man auch in anderen Blättern. Ich habe da nur mal drei dieser Leitdinger da rausgesucht gehabt. Und jetzt vielleicht noch so ein Trick, wie das mit den Risikofaktoren ist. Sie finden immer wieder Berichte, dass Brustkrebssterblichkeit mit diesen oder jenen Lebensmitteln, die man gegessen hat oder nicht gegessen hat, um 17% runtergegangen sei. Und dann kommt der Nächste, da ist die Lungenkrebssterblichkeit runtergegangen. Das waren große Ernährungsstudien, dann kommt wieder einer. Und immer geht das Risiko runter. Es sind weniger Leute gestorben, die an dieser Krankheit, die mehr von Walnüssen gegessen haben oder von Fisch oder irgend sowas. Es funktioniert wie wollt. Es werden seit Jahren denn bereits die Gesamtmortalitäten nicht mehr angegeben. Wenn nun, was dann nicht selten rauskommt, durch die gesunde Ernährung die Lebenserwartung sinkt, ändern sich die Todesarten. Und wenn Sie dann sehen, dass auf einmal die Krebssterblichkeit hochgegangen ist, dann geht in der Folge die Herzinfarktsterblichkeit in aller Regel etwas runter, weil die Menschen eben nicht zweimal sterben können, sondern nur einmal. Da noch dazu in den verschiedenen Altersgruppen bestimmte Krankheiten vorherrschen, was seltener sind als Todesursache, kann man dann immer, auch wenn die Leute verstorben sind, erzählen, dass sie aber nachher mit dieser Ernährung nicht etwa mehr Todesfälle hatten, sondern weniger Herzinfarkt. Und das ist natürlich eine ziemlich tückische Geschichte. Der Bürger kann es nicht beurteilen, der kennt die Studien nicht, der weiß nicht, dass er als erstes mal nach der Gesamtmortalität schauen muss und sich auch sonst die Sache angucken muss, ob es plausibel ist. Da sind Arbeiten unterwegs in der Medizin, in der Ernährungsmedizin. Da steht man doch fassungslos davor. Das Lustige war, wo sie es so gemacht haben, dass das Rauchen als Lungenkrebsschutz, als starker Lungenkrebsschutz berechnet wurde, um nachher sagen zu können, Acrylamid würde ein Krebsrisiko beinhalten. Was für die Maus stimmt, aber für die Menschen nicht, da die Maus eben selten zündelt und wir halt die Nachfahren von endlosen Generationen sind, die bereits am offenen Feuer sich ihre Nahrung zubereitet haben und dadurch natürlich Acrylamid aufgenommen haben. Wer es nicht vertragen hat, wurde rausgemändelt in den letzten 250.000 Jahren oder so etwas. So, aber man braucht es dann für irgendwelche seltsamen Zwecke und dann kommen die Ratschläger und dann hat man die Studien, wo man sieht, oh, die Darmkrebshäufigkeit nimmt mit der Acrylamidzufuhr ab, was einen einfachen Grund hat. Die anderen Röstprodukte, die dabei sind, diese dunkel gefärbten, vor denen man ja Kinder früher immer gewarnt hat, zumindest in meiner Jugend war das noch so, diese dunkel gefärbten haben sich, so eine Studie, eine Untersuchung der Universität Kaiserslautern, die weitere Gefahren von gebratenen und gegrillten aufdecken sollten, und die haben dann herausgefunden, dass in mikromolekularen Konzentrationen die besonders dunkel gefärbten Produkte, Substanzen, einen klaren Krebsschutz darstellen. Man hat dann die Forschung abgebrochen und fertig. Das heißt jetzt nicht, dass sie das jetzt alles möglichst dunkel und so weiter essen sollen, sondern wenn sie es mögen, tun sie es. Und wenn sie es nicht mögen, lassen sie es liegen und geben es jemanden, der es gerne verzehrt. Gibt es ja auch diese Leute. Tja, schauen wir uns mal das nächste an, weil wir haben ja gerade gesehen, wo das hinführt, wenn man sich gesund ernährt. Hier auch ein Screenshot aus dem Umfeld, glaube der Bild-Zeitung. Das ist auch eine korrekte Meldung gewesen. Da ist ein alter Opa mit 113 Jahren und der hat das der Zeitung das Geheimnis für sein extrem hohes Alter erzählt, nie Diät machen. Ich habe immer gerne gegessen, immer mit viel Butter und Schmalz und Sport schaue ich zwar, habe ich aber selbst nie gemacht. Das heißt nicht, dass wir jetzt keinen Sport machen sollen. Wer bemuskelt ist, der braucht es. Aber wir brauchen auch Leute, die Denksport beherrschen. Das heißt auch nicht, dass sie viel Butter und Schmalz essen müssen. Das heißt nur, dass der damit zurechtkam und vermutlich auch noch viele andere, aber nicht alle, sondern eben nur ein Teil. Das ist die Sache mit den Promenadenmischungen. Herzliche Grüße von der Helsinki-Studio. So schauen die Leute dann aus, wenn sie nicht mitgemacht haben. Ja, tierische Fette und Cholesterin, eine böse Sache. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte. Das war jetzt nur mal so ein bisschen Geplänkel, um zu sehen, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt, was wir uns gedacht haben. Und dass das womöglich ein gewaltiges Geschäft ist, mit dem guten Glauben und der Naivität. Schauen wir woanders hin, wo das mit dem tierischen Fett ein bisschen schwieriger ist. Nomaden zum Beispiel. Hier die Eskimo Renuit und dann in Tansania so Rinderhalter, da wächst nichts. Die haben nur Tierisches. Tierisches morgens, mittags, abends, den ganzen Tag über. Und das essen die mit Leidenschaft, das schmeckt ihnen. Man hat uns diese Völkerschaften in der Vergangenheit immer wieder mal vorgeführt seitens der Präventivmediziner als Beispiel dafür, dass eine natürliche Lebensweise vor allen möglichen Zivilisationskrankheiten schützt. Wie hoch die Lebenserwartung war, hat man da so nicht weiter mitgeteilt. Und was machen diese armen Kerle da? Keine Kräuter, kein Obst, kein Gemüse, nichts Leckeres, was uns gesund macht. Und wir wissen, wie gesund uns das macht. Hier ein anderes Screenshot. Was es alles da gibt an sekundären Pflanzenstoffen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, die heilen sie, die machen sie gesund, die schenken ihnen das ewige Leben und sorgen dafür, dass ihnen ihre Esssünden vergeben werden. Also das Beispiel der Protease-Inhibitoren. Schutz vor Krebs. Nun weiß man natürlich als Internetkonsument, dass diese ganzen Behauptungen, was den Krebsschutz und die Krebsursachen betrifft, die da einem angeboten werden, meistenteils ist das Gegenteil wahr. Aber nun gut, die Protease-Inhibitoren, ja, die machen nicht Krebsschutz. Die Protease-Inhibitoren verhindern nur, dass sie das Eiweiß verdauen können. Und die sind in Pflanzen drin, weil Pflanzen sie nicht wehren können. Die müssen dann mehr Abwehrstoffe haben. Tiere können sich wehren. Die können davonlaufen, die können beißen, alles Mögliche. Aber die Pflanzen können nicht weg. Also müssen sie vor Ort die Abwehr organisieren. Und das sind eben nicht nur Dornen und Verholzungen und so weiter, sondern es sind eben viele andere Substanzen. Eine riesige Substanzklasse insgesamt. Die Protease-Inhibitoren sind eine wichtige Gruppe. Sie sorgen dafür, dass wenn ein Schädling oder auch Mensch oder sowas daran rumfrisst, dann kann er das Eiweiß nicht mehr verdauen. Das ist Sinn der Sache. Dass das ein Krebsschutz sein soll, dazu muss man schon einen recht starken Schnaps getrunken haben, um das glauben zu wollen. Protease-Inhibitoren enthalten noch dazu, daraus sind sie zusammengebaut, die essentiellen Aminosäuren, die ja so wichtig sind oder auch sein sollen für uns. Und die haben wir in der Pflanzenkost drin. Und das Problem ist, die Protease-Inhibitoren sind unverdaulich. Das heißt, was in den Nährwerttabellen drinsteht, was da welchen Wert hat, das ist frei erfunden, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Das sind Fantasiezahlen, die man sich schön gerechnet hat, schön fantasiert hat, um die Menschen zu irgendeiner Ernährungsweise zu bringen. Das geht schon los mit den Kalorienangaben. Kalorien werden ja gemessen, indem man so ein Bombenkalorimeter hineintut, das in einem Wasserbad drinsteht und dann ist das so eine Hülse, da kommt dann die Probe rein und kommt von außen, sind dann Drähte und da läuft der Strom durch und dabei wird das verkohlt. Und dann schaut man, wie warm das Wasser wird. Jetzt haben wir die wenigsten Menschen im Verdauungstrakt so ein Glühdraht. Sondern sie haben ein Verdauungssystem, was ein bisschen was anderes ist. Und damit kann man den Brennwert von Stroh gut feststellen, ist alles okay. Aber den Brennwert von Lebensmitteln können sie darüber nicht herausfinden. Noch dazu wegen diesem Promenadenmischungsprinzip. Weil jeder verdaut anders. Beim einen wird anders verdaut als beim anderen. Und wenn dann noch herauskommt, dass beim Zucker es so und so viel physikalische Kalorien gibt, wenn man das verbrennt, in den Nährwerttabellen aber eine höhere Zahl reingeschrieben wird, als da physikalisch drin ist, ist das Vorsatz. Und aus einem einfachen Grund, um der Bevölkerung zu zeigen, schaut mal, wie viele Kalorien im Zucker drin sind. Gefahr, Gefahr. Sonst hätte man wenigstens die physikalischen hingeschrieben, wenn da irgendwelche ehrlichen Absichten dahinter ständen. Stehen aber nicht. Das haben auch alle möglichen Länder andere Tabellen. Tja, wozu ist dieses Zeug wirklich da? Ich habe es ja schon angedeutet, es sind Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde. Und diese Abwehrstoffe, hier ein Lehrbuch, ökologische Biochemie, ein Standardwerk vom Haborn, mit einer schönen langen Liste, was es da gibt. Inzwischen ist die Liste viel länger, das ist auch nur ein Vorschlag, was er da hat. Das sind aber Tausende von Substanzen, es sind die Faktor 100.000, 200.000, 300.000, so genau weiß man das nicht, die alle dafür da sind, die Abwehr gegen die Fraßfeinde zu organisieren. Also gibt es eben Schädlinge, das sind Spezialisten, die haben es gefunden, da Lücken zu fressen. Die anderen können das nicht verzehren. Und deshalb gibt es Pflanzenschutz. Wenn wir hergehen und aus den Wildpflanzen, die sich durchsetzen, weil sie das Zeug da drin haben, wenn wir die als Nutzpflanzen verwenden, dann werden die und wurden über viele Generationen immer bekömmlicher gezüchtet. Das heißt, diese Abwehrstoffe wurden entfernt. Und dann brauchen wir nicht Pflanzenschutz. Und da kann man wieder wie früher Kinder zum Kartoffelkäfer sammeln, über die Felder jagen. Man kann es mit Pflanzenschutzmitteln machen. Und da gilt die Regel, wenn solche entwickelt werden, dass das Pflanzenschutzmittel um den Faktor, was bei sich, 1000 harmloser sein muss als der Abwehrstoff. Weil die Abwehrstoffe ja immer noch zu einer gewissen Menge drin sind, aber meistens nur ein Hundertstel. Nehmen dann hier die Alkaloide, werden 10.000 genannt. Ein brisantes Alkaloid ist das Alpha-Chaconin. Das ist in der Kartoffel drin. Vor allem, wenn die Kartoffel nicht mehr ganz frisch ist. Oder ein Tageslicht abbekommen hat. Und da gibt es immer wieder mit dem Alpha-Chaconin Vergiftungen bei Kindern. Die werden aber von der Medizin nicht erkannt, weil sie das Krankheitsbild nicht kennt. Meistens vergeht es dann nach ein paar Tagen wieder, aber wir haben auch Todesfälle damit. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sich dieser Alkaloide in der Kartoffel zu entledigen. Nur eine. Das machen Kinder, weil die das merken. Die haben noch keine Ernährungsberatung so mitbekommen oder reagieren nicht so gerne darauf. Das Alpha-Chaconin, noch das Solanin, das kennen Sie vielleicht, das wird entfernt durch die Fritteuse. Weil die Stoffe werden zwar nicht durch die Hitze abgetötet oder zerstört, sondern sie werden vom Öl herausgelöst. Und dann ist 95% weniger drin. Und das ist natürlich ein Gesundheitseffekt, par excellence. Und deshalb mögen Kinder Pommes, nicht wegen Fettgehalt, der ist geringer als von einem normalen Butterbrot, sondern um es zu entgiften. Und es gibt vom BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung, eine Mitteilung vor ein paar Jahren, dass man, wenn man regelmäßig Kartoffeln in der Fritteuse frittiert, das Fett austauschen sollte, bevor es irgendwie komisch ist. Weil es nämlich das Solanin sammelt und wenn es etwas anderes reintut, tun sie damit das in andere Lebensmittel transferieren. Und es wird auch nicht so schnell vom Körper ausgeschieden. Also es sind schon interessante Sachen dabei, aber wir haben bei der Kartoffel den Gehalt so weit runter reduziert, dass wir Kartoffeln zum Beispiel als Pommes an Kinder essen können. Wenn sie älter werden, die Leber reift, dann kommen sie auch mit Pellkartoffeln gut zurecht. Dann werden die auch gegessen, logischerweise. Oder nehmen sie die Cucurbitazine. Das sind ja nicht so viele genannt. Das ist, wenn man es ein bisschen runtergeht, sieht man das, 50 Stück. Das meiste von dem Zeug ist ja giftig und bitter. Bitterkeit ist eigentlich immer ein Hinweis für Giftigkeit. Und wenn manche meinen, sie müssen Kinder daran gewöhnen, dass das Bitteres essen, was gesund ist, bewirken sie damit nur, dass sie früher anfangen, Papas Bier zu trinken und Mamas Putzmittel zu kosten. Also Finger weg davon. Und die Cucurbitazine sind saubitter. Und die sind drin manchmal in Gurken oder in Zucchini vor allem. Die kommen durch Rückmutation rein oder wenn die Leute ihr Saatgut selber erzeugen. Und da findet man manchmal in Zucchinis, also normal, nicht in riesengroßen, sondern in kleinen Gehalte, damit können sie ein Kind töten. Todesfälle gibt es immer wieder. Da wäre nicht erkannt, weil wer weiß schon, wie so Vergiftung ausschaut. Sei ja kurz gesagt, das passiert an heißen Tagen und kalten das etwas weniger, kaum an heißen Tagen, wenn die Leute vor allem selbstgezogenes Gemüse, weil da passiert das, selbst nicht Gemüse, selbstgezogenes Zucchini, da passiert das, bei Erbsen ist das nicht der Fall oder so etwas, aber wenn sie die dann an heißen Tagen essen, weil da isst man sie ganz gerne, da wird das dann brav zubereitet und an heißen Tagen hat das zur Folge, dass alte Menschen einen Kreislaufkollaps kriegen. Deshalb fragen Sie bitte, wenn alte Leute Durchfall und Kreislaufkollaps bekommen. Fragen Sie nach, haben Sie Zucchini gegessen, bauen Sie im eigenen Garten Gurken an. Und dann kommt man durchaus so manches Mal ins Staunen und dann ist das keine Salmonellose oder Noroviren oder sowas. Und das ist an heißen Tagen so, wie das passiert. Können Sie auch beim Giftnotruf erkundigen, die kennen diese Fälle. Da ist es gar nicht so selten. Ja, oder gehen wir ganz runter, die unterste Reihe, die letzte, Polyacetylene. Das ist ein wüstes Zeug, mit dem, das ist etwas, womit der Chemiker nicht arbeiten möchte, weil es ihm einfach zu giftig ist. Wo ist das drin? Zum Beispiel in der Karotte. In der Karotte heißt dieser Stoff, der, um den es geht, Carotatoxin. Dieses Carotatoxin ist in Lehrbüchern, zumindest in einem Lehrbuch, als chemische Waffe, als Nervengift aufgeführt. Okay, interessant. Und in der Wildkarotte, die sich ja wehren muss, weil da kein Gärtner da ist und kein Landwirt, die enthält locker mal 1 Gramm pro Kilo. Die Kulturkarotte enthält 1 Milligramm pro Kilo. Jetzt wird der Gehalt wieder erhöht, weil man hat das Carotatoxin umbenannt in Falcarinol. Und jetzt ist es gesund, weil sekundärer Pflanzeninhaltsstoff. So kann es gehen. Also muss der Körper diese wunderbaren Substanzen entgiften. Und dann gibt es das Problem, dass die Nomaden, von denen wir ausgegangen sind, diese Entgiftungssysteme nicht gebraucht haben. Die haben sie vielleicht vor Generationen gehabt. Aber heute haben sie die nicht mehr, weil sie sie nicht brauchen oder nur in einem unbedeutenden Umfang. Und das hat Folgen. Und das schauen wir uns jetzt an. Was passieren würde, wenn man die Nomaden vom Hubschrauber aus mit Tomaten und Salatköpfen bewerfen würde? Würden sie wahrscheinlich nicht essen, weil sie dafür einfach viel zu klug sind. Wir können es essen, weil wir eine andere Anpassung haben. Aber auch bei uns nicht alle. Und manchen geht es damit dann sogar besser. Die einen haben einen Nutzen, die anderen haben gar nichts, die dritten haben einen Schaden. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Jetzt gehen wir an die Entgiftungsenzyme ran. Und zwar ist nicht nur das P450, das unsere Mediziner ja inzwischen kennen, sondern an einen viel, viel wichtigeren Stoff, eine Stoffklasse oder Enzymklasse, die Sulfotransferasen. Davon gibt es, wie hier erwähnt wird, etwa 11 verschiedene Klassen. Sie sind zur Entgiftung von Xenobiotika, natürlich auch von solchen Substanzen da. Sie sulfatieren die und das sind die wasserlöslichen, können ausgeschieden werden. Aber was hier noch viel wichtiger ist, dass es viele Substanzen gibt, die diese Sulfotransferasen vergiften, die dafür sorgen, dass sie nicht mehr wirksam sind. Das wird hier erwähnt, wenn die Katechinen und Epikatechin-Galat und so weiter, die in minimalen Konzentrationen die entsprechenden Sulfotransferasen im Körper lahmlegen. Normalerweise reagiert der Körper, vor allem der Körper hier in Mitteleuropa, zumindest von einem nicht unerheblichen Prozentsatz, so, dass er einfach mehr Sulfotransferasen produziert oder von vornherein schon mehr hat. Aber es gibt eben viele, weil diese Nomadengenetik auch bei uns nicht unbekannt ist, die davon eindeutig zu wenig haben. Und dann kommt hier noch was dazu. Diese Sulfotransferasen haben die Aufgabe, Cortisol, Adrenalin, Dopamin, diese ganze Vorläuferkette der Stresshormone abzubauen. Dafür sind sie da. Und wenn ein Nomade einem Berglöwen begegnet, dann sind die Sulfotransferasen in Wartestellung, weil erstmal sein Cortisol, sein Adrenalin aufgeht. Und wenn er dem entkommen ist, dann geht das Adrenalin aber ganz schnell wieder runter, weil diese Stresshormone für den Körper ziemlich gefährlich sind. Und ja, hier haben wir das, den Hinweis, in nanomolarer Konzentration ist dieses Zeug bereits wirksam. Schauen wir uns mal Tabelle an, die mal einer zusammengestellt hat, was da alles gibt, was es da alles hat. Also Quercetin ist so ein Stoff. Das Quercetin hat auch seinen Nutzen. Also nur als Beispiel, weil das ist ja Corona-Ausschuss und Quercetin ist sehr wirksam gegen Coronaviren. Mhm. Aber, das ist jetzt wichtig dabei, Sie müssen die Galenik beherrschen. Die Mediziner wissen das, aber der Normalverbraucher weiß das nicht. Und er meint, wenn er Produkte mit einem hohen Quercetingehalt verzehrt, dass er damit einen Nutzen hat, mitnichten, er hat bestenfalls einen Schaden. Das Zeug kann nämlich nicht reserviert werden. Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, an wirksames Quercetin zu gelangen, indem man es kombiniert mit einer zweiten Substanz in ausreichender Dosis. Laut Robert-Koch-Institut sind dafür 43% Volumen. Also Volumenprozent, genau richtig. Und das sind fassgereifte Spirituosen. Und zwar in Holzfässern gereifte. Weil da wird das Quercetin herausgelöst und die 43% wirken auch so, das Robert-Koch-Institut wirken auch desinfizierend. Dadurch haben Sie eine wunderbare Mischung und da genügt, wenn Sie Interesse daran haben, falls Sie das mögen, eine kleine Dosis mit den in irgendwelchen Stahlfässern, Tanks gereiften, da ist natürlich nichts dabei. Nur so mal am Rande, wie das ist mit der Ernährung, wie auf einmal Sachen wirken können. Aber sonst ist Quercetin für Nomaden oder solche, die noch teillose Genetik haben, nicht erwünscht. Das ist aber in allen möglichen Sachen drin. Selbst Kurkumin hat diese Wirkung. Oder Resveratrol. Resveratrol ist, auch wie andere Sachen, im Rotwein drin. Und dieses Resveratrol hat so seine Wirkung. Normalerweise haben Sie im Blut etwa so 20 Picomol pro Liter an Dopamin drin. Wenn Sie nun Rotwein trinken, dann steigt nach dem ersten Glas, für den Fall, dass Sie die entsprechende Genetik haben, Ihr Wert auf 400 Picomol. Und wenn Sie ein zweites Viertel saufen, dann sind Sie bei 800 Picomol. Das ist jetzt noch alles kein wirkliches Problem. Mein Resveratrol hat eben auch so seine unerwünschten Wirkungen. Wenn Sie jetzt dazu aber noch Stress haben, dann kriegen Sie Migräne und Kopfschmerzen. Der Kopfschmerz kommt nicht von den bösen Stoffen, die da immer diskutiert werden in der medizinischen Presse, sondern wird auf einem ganz anderen Weg erzeugt. Das ist alles hinreichend dokumentiert in der Fachpresse, wie sowas funktioniert. Und dass man bitteschön nicht irgendwelche biogenen Amine messen kann in einem Lebensmittel, sondern muss nach bestimmten biogenen Aminen im Körper suchen und schauen, wie das reguliert ist. Und es geht hier so weiter mit allen, ja, nehmen wir gleich das nächste. Sie haben die Liste ja gesehen, was es da alles gibt. Und das ist auch nur, sind nur Beispiele. So, das kennen Sie, diese Stressreaktion, da haben Sie einen Reiz und dann kriegen Sie Adrenalin und jetzt kommen die Sulfotransferasen eigentlich und schießen Ihnen das Adrenalin zusammen, damit Sie wieder runterkommen. Wenn das aber nicht zusammengeschossen werden kann, weil Sie Gemüse gegessen haben und Obst und Kräuter, aber die so rasend gesund sind, dann kriegen Sie einen Dauerzustand und entsprechend hohe Cortisolspiegel. Und dann steht am Schluss von der ganzen Nummer der Herzinfarkt. Das ist ja alles auch dokumentiert. Ich darf Ihnen das mal kurz zeigen, ein kurzer Hinweis. Diese Sulfotransferasen, da gibt es ja diese Riesengruppe von Substanzen mit vielen Polymorphismen, da reagieren die Menschen sehr unterschiedlich und dann werden die blockiert und dann steigt das Katecholamin an, der Blutdruck steigt an, es kommt zu Kopfschmerzen, zu Migräne, zum Vorhofflimmern und das Holiday Heart hängt damit auch zusammen. Das geht dann ganz einfach. Jemand, der normalerweise an Weihnachten sein Bierchen, zumal sein Bierchen trinkt, dann ist es Weihnachten. Riesenstress vorher. Die Pegel gingen auf. Und nun sitzt die Familie beieinander. Und nun muss er heute, das macht er anstandshalber, einen Rotwein saufen. Und dazu gibt's noch dann die Lebkuchen und diese vielen Weihnachtsgebäcke. Die sind für diese Leute auch höchst unbekömmlich. Und das Ergebnis von dieser ganzen Nummer ist, dass die Adrenalin- und Cortisolspiegel kontinuierlich ansteigen. Und am zweiten Tag haut es dann um. Das ist an den hohen Feiertagen so. Und das ist nicht nur an den christlichen Feiertagen. Bei den Muslimen, da wird kein Alkohol getrunken. Das ist auch so. Da ist es nicht der Rotwein, das sind das andere Sachen. Auch im Alkohol, anderen alkoholischen Getränken, in Schnäpsen, da sind auch solche Substanzen drin. Deshalb mag der eine diese eine Sorte von Getränk unter anderem mag die andere. Und sonst wird er halt Weißbier trinken und dann muss er halt ein Rotwein saufen. Oder beim Urlaub, da passiert so etwas und dann haben sie dieses Ergebnis, weil sie dann exorbitant hohe Cortisolspiegel kriegen, weil sie nicht abgebaut werden können. Andere können das genießen, die können das hochdosiert verputzen. Das geht ihnen ganz wunderbar dabei. Aber die haben eine andere Genetik. Und nun sehen sie, was sie anrichten können damit. Ich habe vor ein paar Tagen eine Anfrage bekommen von der Ärztegruppe. Ich möge Ihnen bitte etwas erklären. Sie hätten da herausgefunden, dass es in den USA, ich weiß den Namen nicht, einen berühmten Kardiologen gäbe, der quasi Halbtote von der Schippe runterholt und wieder hinbekommt. Und der würde es aus kuriosen Gründen damit machen, dass er Ihnen das Gemüse wegnimmt. So, das heißt nicht, dass Sie jetzt einen Herzinfarktpatienten dann potenziell davon wegbekommen, wenn Sie das Gemüse wegnehmen, sondern es sind bestimmte, es ist eine Gruppe. Und die muss man halt ein bisschen kennen. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte mal ein Seminar in Österreich und da war eine Schweizerin dabei, die aber Chinesin war. Und die hat in der Schweiz ein Restaurant betrieben. Ich habe da erklärt, dass man von täglich ein Glas Orangensaft dafür über 10 Jahre einen Diabetes kriegen kann, Altersdiabetes und so etwas. Das ist ja in der Literatur vermeldet. Und dann habe dann auch erklärt, das eine hat Nomadengenetik, das andere ist eine ganz andere Genetik. Nehmen Sie zum Beispiel die Tropen, die essen, haben einen höheren Pflanzenanteil, die sind genetisch darauf eingestellt, weil sie in den Tropen 3 Ernten haben. Und da haben sie einen höheren Pflanzenanteil und auch wegen tierischen Produkten einen höheren Insektenanteil, der da mitgegessen wird oder auch zubereitet wird. Und dann sagte sie, ja, jetzt kapiert sie endlich was, ihr Vater würde von seiner Gattin seit langem genötigt, jeden Morgen ein Glas Orangensaft zu trinken. Und er müsste kotzen davon. Und er käme aus einem Volksstamm, die haben sich auf irgendeiner Flucht kennengelernt, von Nomaden. Und sie käme aus den Tropen. Deshalb kommt sie damit zurecht, aber er nicht. Das ist das mit diesen Promenadenmischungen. Tja, und jetzt gehen wir nachher, Moment, muss ich kurz wieder orientieren.
Kann ich auch mal eine Frage stellen zwischendurch?
Aber bitte, bitte.
Man versucht doch jetzt immer die Gene der Leute zu analysieren. Und wie sieht's denn da aus? Gibt es da denn auch schon Leute, die damit Geschäfte machen, dass sie jetzt sagen, oh, ich habe ihre Gene sequenziert und sie haben das und das Gen und ich kann ihnen jetzt sagen, was für sie bekömmlich ist und was nicht. Also diese Verbindung, dass man praktisch das Genom benutzt, um die Ernährungsempfehlung völlig für uns nicht nachvollziehbar zu machen. Das kann man ja nun gar nicht mehr nachkontrollieren.
Ja. Das ist so, aber was man dazu sagen muss, Sie können aus dem Genom gar nichts schließen. Also es gibt ein paar Sachen, die kann man daraus schließen, aber wie sich einer ernähren soll, kann man nicht daraus schließen. Das hängt einfach damit zusammen, dass es unendlich viele Regelmechanismen gibt, die über die somatischen Marker, wie das heißt, nachher im Körper miteinander verrechnet werden. Und Sie kriegen, das ist hier quasi schon eins der nächsten 2, 3 Bilder, Sie kriegen über die Vorlieben des Menschen raus, was er braucht. Und da muss man halt nachfragen. Und es gibt auch Fälle, wo die Vorliebe irreführend ist. Das ist aber sehr selten. Meistens die Vorliebe der richtige Weg. Weil der Körper das vorgibt und das berechnet er über das Enterale. Das enterale Nervensystem ist ja bald so umfangreich wie das Großhirn. Und da werden all die Sachen erhoben. Wir haben Geschmacksnerven im Verdauungstrakt drin. Und das muss gegeneinander verrechnet werden. Das wird gegeneinander verrechnet gegen die somatischen Marker oder über diese. Und ich habe gesehen, dass Sie einen klugen Artikel veröffentlicht haben über Organtransplantation. Und da kann ich Ihnen jetzt, weil Sie dieses Wissen offensichtlich haben, sonst kann man das gar nicht erzählen. Es sind auch in anderen Organen Speicher für diese Nachrichten vorhanden. Da werden auch Nachrichten abgelegt. Und das ist nicht nur das Nervensystem, sondern da gibt es noch ganz andere Methoden dafür. Und da sind diese Informationen drin. Wenn ein Kind anfängt, was zu essen, dann gibt es da so Phasen, wo sie am Teller alles auseinandersortieren und dann einzeln hintereinander essen. Da übt dann das ENS, wie die Wirkung ist, um nachher die Stoffwechselwege einzustellen. Und wenn die Stoffwechselwege eingestellt sind, dann wird kombiniert. Also das folgt alles bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das folgt nie den Regeln, die Ernährungsmädels da und Mediziner verbreiten, wo es da heißt, ja, Fisch ist gesund, damit das Kind gerne einen Fisch mag. Essen Sie doch bitte regelmäßig während der Schwangerschaft einen Kochfisch. So, was kommt da?
Noch eine Frage, wenn die Regelungen so toll und perfekt sind in unserem Körper, dann müsste es doch auch eine Regelung geben, wenn ich jetzt woanders hinziehe, wo man sich ganz anders ernährt, wo ich gar nicht mehr ich kriege keinen Spiegelei mit Bratkartoffeln mehr in Japan oder irgendwo. Und dann Und jetzt fehlt mir das. Jetzt habe ich mich da so dran gewöhnt. Und kann ich denn trotzdem, kann ich das lernen? Stellt sich das auch um? Oder muss ich wieder zurück nach Hause?
Das eine ist, es wird gesagt, dass Menschen eher ihre Muttersprache aufgeben als ihre Küche. Daran sehen wir, dass das tief verankert sein muss. Das zweite ist, wenn es nicht anders geht, in der Not lässt der Teufel liegen, lernt der Körper es anders. Aber er kann nicht außerhalb seiner Möglichkeiten lernen. Er kann nur innerhalb des Rahmens, der da ist, lernen. Und natürlich ist das eine anstrengende Sache für ihn, weil er mit den Dingen am Anfang nicht zurechtkommt. Aber man sieht es ja in Hungerlagern und so weiter. Oder nehmen Sie Kambodscha, wo diese unglaubliche Hungerkatastrophe passiert ist, weil man da eine grüne Landwirtschaft versucht hatte zu installieren und wo die Menschen dann gelernt haben, sich von Spinnen zu ernähren, die dort heute als Delikatesse gehandelt werden. So kann sich das ändern, indem es die französische Küche, das ist ja so ein bekanntes Beispiel, das gab nichts zu essen und dann hat man alles Mögliche zubereitet. Und daraus entstand dann so manch ein Gericht. Da gibt es halt einen Schnecken und Frösche und was weiß ich, was sie halt da essen. Und das kann man dann gewöhnen sich Menschen dran, da funktioniert das. Aber man kann es nicht übers Knie brechen. Das ist der Fall, wenn in der Ernährungsberatung den Schwangeren gesagt wird, sie sollen Kochfisch essen, damit das Kind sich dran gewöhnt. Weil im Fruchtwasser tauchen diese Aromastoffe auf und sie werden wahrgenommen, weil der Fötus bereits dafür ein funktionstüchtiges Sensorium hat. Das Ergebnis ist aber ein anderes, weil die Mütter bei uns, bei der ESG muss es das wieder anders, bei uns diesen Kochfisch auch nicht so gerne essen, kommt beim Fötus die Botschaft an, wenn es nach Fisch stinkt, dann ist es höchst unangenehm für die Mama. Und dann wissen sie, wie nachher das Ergebnis ausschaut. Und deshalb muss man diese Regelmechanismen ein bisschen beachten, wenn man in der Ernährungsberatung unterwegs ist. Meistens geht es heute eher darum, zu fördern, dass sie wieder an vernünftige Sachen hinkommen, ohne dass sie dabei Angst haben, dass sie es ausprobieren. Und jetzt schauen wir uns deshalb das nächste an. Und zwar, die Nomaden haben auch keine Anpassung an Kohlenhydrate, an Zucker und sowas. Und jetzt die Frage, wenn Sie hergehen, Sie haben Menschen mit einer hohen Amylase-Aktivität, die also dann die Stärke aufspaltet, und welche mit einer niedrigen Amylase-Aktivität, wie entwickeln sich die Blutzuckerspiegel? Und wenn ich normalerweise in die Runde frage, ist, ja, bei hoher Amylase-Aktivität haben wir hohe Glukosespiegel im Blut und bei niedriger haben wir niedrige. Weil so auch die Ernährungsberatung funktioniert. Essen Sie was, wo es nicht so schnell ins Blut geht. Natürlich ist fast immer auf diesem Ernährungsgebiet das Gegenteil war. Bei hoher Amylase-Aktivität ist, wie hier gezeigt wurde, der Blutzuckerspiegel niedrig. Und bei niedriger ist er hoch. Warum ist das so? Zunächst mal hat der Körper mehr Regelkreise. Und wenn er eine niedrige Amylase-Aktivität hat, dann versucht er, den Blutzuckerspiegel über eine niedrige Amylase-Aktivität zu kontrollieren. Der andere hat noch ganz andere Kontrollmechanismen. Und der kann eine hohe Amylase-Aktivität haben und niedrigen Blutzucker.
Was bedeutet das genau, Amylase? Aktivität?
Das ist ein Enzym, das haben wir im Speichel drin und im Körper ist das überall aktiv und das zerlegt Fette und macht aus Stärke Glucose, also Blutzucker. Und dieser Blutzucker erscheint dann im Blut. Und das ist unsere Energie, das brauchen wir. Überschießender Blutzucker wird als sehr negativ beurteilt, weil damit Diabetes gefördert wird, das stimmt in dem Fall, aber er schießt genau aus anderen Gründen über, nicht aus denen, die gesagt werden. Und weil der Körper das natürlich aufwendig regulieren muss. Wenn wir jetzt einen Inuit haben, einen Nomaden oder sowas, die haben diese Systeme nicht in dem Maße. Wenn sie dann nachher das Nashütten, also Stärke geben, Maltodextrine, Zucker oder sowas, dann steigen denen ihre Pegel an und das hängt damit zusammen, dass ihr Körper gelernt hat, immer Glucose in das Blut abzugeben. Aus der Leber kommt es immer ins Blut hinein und sorgt für einen gleichmäßigen Pegel. Wenn er höher werden muss, wird er mal höher reguliert. Aber ansonsten werden diese Menschen Tag und Nacht mit Blutzucker aus dem Körper versorgt. Und den gewinnen sie aus dem Fett und sonst was, was sie so normalerweise essen. Bei uns ist es ein bisschen anders, weil wir ja Kartoffeln essen und Getreide und Brot und Zucker und so, haben wir eine andere Regulation. Vielleicht noch eine, eine heilende Folie. Dann schauen wir uns die Regulation an. Entschuldigung, Sie kennen doch den glykämischen Index. Und der glykämische Index hat einen Vorteil, klingt logisch. Aber es gibt für jedes komplizierte Problem eine Lösung, die ist einfach logisch und falsch.
Jetzt kann man Sie gerade nicht so gut hören. Haben Sie am Mikro was verstellt?
Oh ja, das kann sein, das ist hier ein bisschen verrutscht.
Okay, ja, perfekt.
So, also es gibt, geht's wieder, ja. Es gibt für jedes komplizierte Problem eine Lösung, die ist einfach logisch und falsch. Und hier aus einer Arbeit, einer israelischen Studiengruppe, die sehr, sehr gründlich gearbeitet hat. Und die haben einfach geguckt, wie entwickelt sich der Blutzuckerspiegel in Abhängigkeit von dem, was Menschen essen. Und auf der linken Seite sehen Sie oben an Teilnehmer und unten an Teilnehmer, die haben viele hundert gehabt. Und da sehen Sie, was passiert, wenn der Traubenzucker Glucose zu sich nimmt. Und da steigt, das ist die rot, sind die beiden roten Kurven, sind zwei Messungen, das steigt an. So steht es im Lehrbuch. Bei Brot geht es nicht so hoch. Aber wenn Sie den nächsten Teilnehmer haben, sind wir wieder mitten in unserer Promenadenmischungssammlung, da geht es bei der Glucose eher runter, beim Brot auf. Das sind zwei Messungen. Sie sehen bei den unteren beiden roten Kurven, dass die unterschiedlich sind. Das muss man bedenken, dass solche Messungen bezogen auf den Blutzuckerspiegel, um den chemischen Index festzustellen, nicht reproduzierbar sind. In einem gewissen Grade, manchmal ja, wenn man standardisierte Bedingungen einhält, das haben die hier gemacht. Ansonsten ist es kaum reproduzierbar, also auch bei einem Individuum nicht. Das, auf der zweiten Seite sehen Sie, ein Teilnehmer, der hat Bananen gefuttert und da geht der Blutzuckerspiegel aber nix wie auf. Also steigt an entsprechend und bei Keksen, bei Kuchen, bleibt er kontinuierlich gleich. Beim nächsten Teilnehmer geht er beim Kuchen hoch und bei der Banane sinkt er runter. Das ist Ernährungsphysiologie. So funktioniert das. Und die Mediziner kennen zumindest einen wichtigen Grund von solchen Effekten. Das hängt damit zusammen, dass Essen auch Stress sein kann. Und bei Stress geht der Blutzuckerspiegel rauf und wenn die entspannen, geht er eher runter. Das ist halt eine Wirkung vom Cortisol. Das ist der Effekt, den wir am Anfang schon gesehen haben. Und wenn einer etwas per Du nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, dann reagiert er halt dann ein wenig anders. Und so kann es halt gehen. Der hat sich geärgert vorher, dann machen sie ihre Messung, kommt schon was anderes bei raus. Deshalb ist das nicht reproduzierbar und deshalb kann man nicht nach dem glykämischen Index vorgehen. Und nun kommen wir da ans Eingemachte. Und zwar an die physiologische Rückregulation. Hier steht ein zentraler Begriff drin, der ist gelb untermalt. Der erste, der auf der rechten Seite, der da gelb ist, der Catholic Phase Response, auf Deutsch der Kopfphasenreflex. Und der Catholic Phase Response ist das Mitdenken des Körpers. Und das heißt, ein fundamentales Konzept der regulatorischen Physiologie kennt eigentlich jeder Arzt, jeder, der mit Ernährung zu tun hat, hat sicherlich das Lehrbuch gelesen. Das muss er nämlich, um seine Arbeit sinnvoll vollenden zu können. Und wenn man diese Catholic Phase Response blockiert, dann geht die Glukosekontrolle kaputt. Was steckt da dahinter? Wenn wir, also bei uns gilt es vielleicht für 60-70% der Menschen, aber nicht für alle, süß auf die Zunge kriegen, dann weiß der Körper, aha, jetzt kommt noch Glukose. Oder auch Stärke auf die Zunge kriegen. Dann weiß der Körper, jetzt kommt Glukose anmarschiert. Und was macht er dann? Es wird eine kleine Insulinspitze losgeschickt im Blut. Und zwar nicht, um nachher den Zucker, der dann kommt, zu verdauen, zu verstoffwechseln, sondern um der Leber ein Signal zu geben und ihr zu sagen, halt die Schnauze. Du produzierst bitte kein Blutzucker mehr. Du wartest jetzt ab, der kommt von außen. Und darüber bleibt der Blutzucker bei diesen Menschen unter Kontrolle. Wenn sie den Catholic Phase Response nicht haben, dann bleibt der Blutzucker nicht unter Kontrolle. Bei Nomadenvölkern fehlt es. Wir haben eine Anpassung, aber auch nicht alle, weil das halt hier auch ein Zoo von Promenadenmischungen ist. Und wie das dann aussieht de facto, sehen Sie hier, das ist eine Arbeit von der Frau Smithers, ganz bedeutende Forscherin auf diesem Gebiet. Und dann sehen Sie in der rechten Grafik den Gewichtszunahme, Bodyweight Gain. Und mit Saccharin ist die Gewichtszunahme zum Beispiel wesentlich stärker als wenn sie den Leuten Glukose geben. So, das heißt also, sie haben eine völlig andere Wirkung, als die, die man annimmt. Man geht davon aus, wenn man den Zucker gibt, dann passieren schlimme Sachen. Wenn man Süßstoffe gibt, kalorienfrei passiert das. Und Dame hat es dann untersucht, da gibt es viele Studien dazu, und hat herausgefunden, zum Beispiel, warum können die dicker werden, wenn keine Kalorien drin sind. Ein Teil haben die Tiere kompensiert, aber längst nicht alles. Und es ist ganz simpel. Das ist der sinkende thermische Wirkung. Wenn die Tiere merken, dass sie beschissen werden, dass sie zwar süß im Maul spüren, aber der Körper kriegt's nicht, dann wird einfach die Körperinnentemperatur runtergefahren und da wird die Energie eingespart. Das heißt, sie können mit Energie sparen, wenn sie wissen, wie es geht, problemlos dicker werden. Und im Tierversuch kann man das ganz wunderbar zeigen. Und das Schöne ist, Entschuldigung, das ist hier unten vermeldet, die Resultate zeigen, dass bei gleichem Intake trotzdem die einen an Gewicht gewonnen haben. Und dieser Gewichtszunahme stand nicht in Relation zum Caloric Intake. So, ein Zusammenhang zwischen Gewicht und Kalorien, den gibt es nur in religiösen Organisationen. Die haben diese Vorstellung. Ansonsten hat der Körper viele Regulationsmechanismen. Und die Körperinnentemperatur runterzuregulieren ist eine. Der Mensch oder der Zweite, der zieht sich wärmer an. Damit spart er auch natürlich jede Menge Energie. Und da gibt es noch viel mehr. Wichtig ist hierbei, dass man sehr einfach betrügen kann bei solchen Studien. Hier ist das Zeug im Joghurt drin. Und dadurch, dass es im Joghurt drin ist, spürt man nicht, ob es Zucker ist oder ob es Süßstoff ist. Wenn Sie es in Wasser tun oder Limo herstellen, dann ist es sofort wahrnehmbar, dass es eine Süßstoff ist und das andere ist das Richtige. Das merkt der Mensch und das merkt das Tier. Das heißt, da können Sie alle Kunststückchen zeigen, die da rauskommen sollen, weil das so erwünscht ist. Aber wenn Sie wissen wollen, wie es wirklich wirkt, dann sieht es anders aus, weil die Limos, die für den Menschen Süßstoffe enthalten, ja anders konstruiert worden sind. Weil durch den Zucker, durch die Saccharose, die Viskosität sich ändert, die Fließeigenschaften. Und der Mund spürt das, das können wir wahrnehmen. Ist es mit dem Süßstoff, weil es eine minimale Menge ist, weiterhin wässrig. Also hat man Substanzen reingetan, die die Fließeigenschaften verzögern oder die im Mund das Gefühl hervorrufen, als seien die Fließeigenschaften verzögert. Inzwischen macht man so, dass man halb Zucker nimmt und halb Süßstoff und dann die Viskosität nochmal nachreguliert. Also es ist eine ganz komplizierte Sache. Man kann aber jederzeit, indem man einfach nur Süßstoff in Wasser löst, alles Mögliche zeigen. Schauen wir nochmal eins weiter. Na, was haben wir denn hier? Das ist ein Prospekt, die linke Seite, den habe ich, glaube ich, noch zur Studienzeit in die Pfoten bekommen. Und da heißt es, dass das erste einer neuen Generation hochgradig intensiver Süßstoffe ohne bitteren Nachgeschmack, der zur Appetitstimulierung in der Schweineaufzucht entwickelt wurde. Man hat gemerkt, wenn man Süßstoffe gibt, dann werden die Viecher natürlich schneller nehmen sie schnell an Gewicht zu und dann wird öffentlich eingestanden, ja, Saccharin darf man bei Ferkel nehmen. Das ist natürlich eine Täuschung. Das darf man zwar nehmen, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass oben steht, dass es appetitanregende Stoffe sind, Aromastoffe. Und die Süßstoffe zählen im Futtermittelrecht, im Gegensatz zum Lebensmittelrecht, zu den Aromastoffen. Und deshalb gilt da ein anderes Recht, das dann vermeldet, dass man alle natürlichen Substanzen nehmen kann, und natürlich Substanzen nicht pflanzlichen Ursprung und gentechnische und synthetische und alles Mögliche, also naturidentische. Und da kann man alles Mögliche reintun und da gibt es jede Menge solcher Substanzen. Und die nimmt man als Appetitstimulantien und zur Verbesserung des Mastergebnisses. So, nur bei Menschen, da wirkt es natürlich alles umgekehrt.
Ja. Aber bedeutet das, Entschuldigung, dass man, also dass die Ferkel dann tatsächlich mehr fressen? Oder ist es nur dieser Effekt, den Sie beschrieben haben, dass eben die stärker gemästet werden durch die Herabregeln der Temperatur zum Beispiel oder was immer?
Ich gehe davon aus, dass es beides ist. Das eine ist, dass der Appetit stimuliert wird. Das zweite ist, die Gewichtszunahme muss aber deutlich höher sein, weil ich sonst keinen Nutzen habe. Ja. Ich muss das Futter ja bezahlen. Genau. Das heißt, wenn man sowas über Jahrzehnte nimmt und die Zulassungen immer mehr ausweitet dafür, dann muss der wirtschaftliche Nutzen sehr groß sein in der tierischen Produktion. Und es geht nur, wenn sie damit Futter einsparen. Also wird hier Futter eingespart. Das ist Sinn der Sache. Und wenn man dann sagt, ja, das nimmt man nur, damit man keine Melasse nehmen muss, ist es natürlich Unfug, weil sie müssen ja die Kalorien trotzdem zuführen und zahlen die Süßstoffe extra. Daran, das wird in den ernährungswissenschaftlichen Blättern wird das erzählt, aber daran sieht man, dass die ganz bewusst ihre Kundschaft verarschen. Tja, jetzt haben wir uns das einmal angeschaut und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Hier, es ist eine von vielen Studien, die da gemacht worden sind. Das ist hier die San Antonio Study da. Und da haben sie also DSI, Diet Soda Intake, haben sie gemessen. Und da heißt es in a striking dose response, das ist bei mir hier am Bildschirm verdeckt, in a striking dose response relationship, increasing dietary soda intake was associated with escalating abdominal obesity und so weiter. So, wenn Sie also wissen wollen, wo so manche Krankheiten herkommen, dann kommen die tatsächlich von einem dicken Bauch. Der hat aber einen ganz anderen Grund, als die Leute meinen. Die gehen ja immer auf Kalorien. Und daran sieht man, das ist autistisch, zwanghaft. Es hat meistens oder praktisch immer völlig andere Gründe. Und da gibt es viele. Und die Süßstoffe sind heute ein dominierender Grund geworden. Es ist nicht die einzige Untersuchung dazu. Ich möchte noch zwei, drei weitere zeigen, weil es hier geht um Schwangere. Wenn Schwangere während der Schwangerschaft sich Süßstoffgetränke gönnen, und zwar braucht es gar nicht mal so viel, dann haben sie ein zweifach höheres Risiko, dass das Kind im Alter von einem Jahr übergewichtig ist. Diese Effekte hat man nicht erklären können mit BMI und Ernährung und Energieaufnahme und Obesity Risk Factors. Und es waren keinerlei vergleichbaren Effekte für zuckergesüßte Getränke. Und das ist etwas, was man immer wieder sucht. Nun macht man so, dass man die Süßgetränke zusammenfasst. Die sind vor allem in den USA zur Hälfte Süßstoff, zur Hälfte Zucker. Und dann stellt man fest, dass die Leute davon krank werden. Und dann heißt die Meldung in Deutschland, dass die Zuckergetränke das auslösen. Zum Teil sind Studien da, wo man die ganzen Zucker versucht genau zu erfassen, aber die Süßstoffe nicht mitteilt, weil sie sonst ihre Ergebnisse wegschmeißen könnten. Da wird rumgetrickst ohne Ende. Letzter von diesen, ja, ich glaube, der vorletzte, glaube ich, von diesen Schweinereien. Sie finden diese Süßstoffe, wie Saccharin, Sucralose, Acesulfam, die finden Sie in der Muttermilch. Na sowas. Das sind berüchtigte Umweltgifte. Die sind auch in Gewässern drin, dominieren in Gewässern als Umweltgifte. Und Sie können sie auf die gleiche Stufe stellen, weil die Süßstoffe Pestizide sind. Die werden auch als Pestizide eingesetzt, nicht alle, aber einige. Sie haben dann nur einen anderen Namen, sonst fällt das auf. Aber selbstverständlich ist Saccharin ein Süßstoff, nimmt man ganz gern nicht bei uns, aber woanders im Gemüsebau, weil dann das Gemüse süßer ist, weil es geht im Boden nicht kaputt, wird von den Pflanzen aufgenommen. Ist doch super, oder? Dann haben wir es in der Muttermilch drin. Sucralose ist ein chlororganischer Stoff. Da wissen Sie doch, was Sie davon zu halten haben. Ja, am Landwirt gibt man es nicht so gerne, nicht nur, weil man sich das nicht versauen will mit dem Verbraucher, weil der zahlt mehr, sondern auch deshalb, weil bei toxikologischen Tests das wahrscheinlich nicht ganz so toll abschneidet, außer vielleicht bei der Schweinemast. Aber es sind ja nicht nur Pestizide, diese Substanzen. Es sind ja auch Antibiotika. Hier hat mal eine Frau Schiffmann, das ist eine ganz berühmte Forscherin auf dem Gebiet dieser Regulation des Geschmacks und der Süßstoffe und so weiter, die sich auch durch große Tapferkeit über Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Und hier, ja, schreibt sie mal zu einem Leserbrief, die Sucralose, nur um ein Beispiel zu nennen, tut ohne jeden Zweifel das Mikrobiom, also die Darmflora zum Beispiel, schädigen, und zwar in der Dosis, in der sie zugelassen sind von den Behörden. Es gibt Bedenken wegen der Blutzuckerkontrolle, das Risiko eines metabolischen Syndroms, Entzündungen, Veränderungen der Darmflora und so weiter und so fort. Also da haben wir auch wieder Studien, Experimente, die hinreichend aussagekräftig sind, dass man so etwas nicht nehmen darf. wenn bei irgendeinem Umweltgift ein Zehntel, ein Hundertstel an Effekt gefunden wird von dem, was wir bei Süßstoffen sehen, dann gibt es eine Riesenkampagne, dass da die Menschheit angeblich umgebracht werden soll. Und jetzt habe ich das letzte von dieser Sorte israelische Studie aus Nature auch wieder rauskapiert. Zunächst einmal, Blutglucose ist mit Saccharin natürlich deutlich höher, Blutzuckerspiegel, als mit Glucose. Klar. Hier haben sie aber noch was weiteres untersucht. Hier haben sie mehrere Süßstoffe genommen und das dann Blutglucose gegen die Zeit gerechnet, 120 Minuten, also 2 Stunden. Und die blauen, das sind die ganzen Süßstoffe. Also ohne Kalorien, zack, geht in der Blutzucker auf. So ist das mit den Kalorien. Und dann hat man ihnen herbe Antibiotika zugepackt zu den Süßstoffen. Also Vancomycin, Ciprofloxacin oder Metronidazol. Und siehe da, der Blutzucker normalisiert sich. Wie also behandelt man die Leute mit harten Antibiotika, um die Gefahren von Pestiziden und Antibiotika in der Nahrung, genannt Süßstoffe, zu bekämpfen? Ich möchte es nicht als therapeutisches Prinzip irgendjemand empfehlen. Ich bin kein Arzt und sowas gehört in die Hand des Arztes. Aber das Wissen dazu gehört in den Kopf des Arztes. Und dann wird man nicht mehr auf die Idee kommen, Diabetikern und Prädiabetikern und Kindern diesen Mist anzudrehen. Ja, ich wollte jetzt noch was über Salz machen, weil es die nächste Sauerei ist. Gleiche Nummer, viele Todesfälle. Ich gehe aber zum Schluss, wenn es recht ist.
Also zum Salz würde ich gerne noch ein bisschen was hören, wenn Sie da, weiß nicht.
Ja, ich habe hier Folie, so ist es nicht. Aber jetzt wird es dann bitter.
Also ich möchte eine Sache noch mal kurz fragen, also vom Verständnis, es ist tatsächlich so, dass die ganzen, also wenn ich jetzt ganz viele Zucker, ich trinke Zuckerwasser, ja, Zucker, reines Zuckerwasser zum Beispiel, dann geht es mir trotzdem besser, als wenn ich künstliche Süßstoffe zu mir nehme.
Der Unterschied ist krass. Geht hier nicht um bisschen besser. Es geht um schlechter und besser. Und das nächste ist mit dem reinen Zuckerwasser. Es handelt sich meint damit die Limonaden. Man hat da ja auch brav gesucht. Und bei den Limos hat man das nicht gefunden, was man hat finden wollen. Deshalb nimmt man jetzt heute die modernen Limos, halb Zucker, halb Süßstoff, erzählt so und so viel Zucker und das macht schon so und so viel. Dabei war es der Süßstoff, den erwähnt man aber nicht. Und bei Süßstoffen findet man das regelmäßig. Sie müssen halt nur bei der Flüssigkeit die Viskosität regulieren. Wenn Sie Viskosität nicht regulieren, schmeckt man das Wort des Süßstoff, da weiß der Körper sofort Bescheid, alles Scheiße. Und er reagiert nicht mehr drauf mit einer entsprechenden physiologischen Regulation, weil er weiß, es kommt Mist. Das muss vorher ein bisschen geübt werden, dann kriegt der Körper das raus, dann weiß er das. Ja, und wenn man es dann mit Leuten, Menschen zu tun hat, wie vorhin mit der Amylase und dem Catholic Phase Response und dem glykämischen Index, ob jemand diese Regulation hat, kriegen Sie ganz schnell raus. Sie fragen ihn einfach, könnten Sie jetzt mal rein theoretisch die Wurst der Honigbrot essen? Und wenn dann so eine entspannte Reaktion, na selbstverständlich. Sie merken es an der Reaktion, nicht so, ich überlege, könnte ich vielleicht, sondern der erleichtert es. Dann wissen Sie, der hat diese Regulationen nicht. Dann ist es wichtig, dass Sie diesen Menschen sagen, euch ist so, essen Sie das so, wie Sie es mögen. Und Sie müssen auch Ihren Kindern nicht vorführen, dass Sie das mit Brot essen, wenn Sie es ohne Brot lieber haben. Womöglich sind die Kinder mit Ihnen verwandt und reagieren ganz genauso. Und nehmen allenfalls Schaden, wenn man sie nötigt, Dinge zu essen, die sie nicht möchten und die sie in der Form nicht vertragen. Andere vertragen das. Es gibt welche, die gehen kaputt, wenn sie kein Brot kriegen. Wieder andere gehen kaputt, wenn sie Brot essen müssen. Das ist die Sache mit dieser Promenadenmischung. Und da gibt es noch viel mehr solcher Regulationen. Ich kann ja hier nicht das vollständig darlegen, sondern nur so ein bisschen, damit man ein bisschen ins Nachdenken kommt und diese Kurzschlüsse, Kalorie, Dick und so weiter, dass man die vergisst. Das ist Physiologie. Der Körper ist komplex reguliert und er hält sich an keine einzige medizinische Fachzeitschrift. Das macht er nicht.
Und nochmal zum Verständnis, also das heißt, also ich finde zum Beispiel tatsächlich diese Zero Coke oder was immer, also ich meine, ich trinke das Zeug sowieso jetzt nicht häufig, aber den Geschmack habe ich noch nie gemocht und für mich ist genau, was Sie sagen, das fühlt sich irgendwie oder weiß nicht, irgendwie dünnflüssiger, merkwürdig, artifiziell schmeckt das, also es ist, das habe ich, also ich habe davon immer irgendwie total Abstand genommen, aber das würde bedeuten, jetzt, wenn ich das schon bewusst merke, wird es der Körper ja noch schneller irgendwie unbewusst merken oder wie auch immer. Dann würde das bedeuten, also was macht der dann nicht an Reaktion? Er reagiert dann darauf nicht, sondern lässt es einfach durchrauschen, weil es einfach sich, oder macht er dann doch eine Reaktion?
Ja, der macht sicher eine, aber das Prinzip, dass dieses Cola funktioniert, die Cola-Getränke, wenn die nur den Zucker austauschen würden und da sonst nichts drin wäre, außer irgendein komisches Aroma, würde das nicht funktionieren. Das hängt damit zusammen, dass da ja noch Koffein drin ist. Und das Koffein hat ja auch eine klare stimmungsbeeinflussende Wirkung, so wie der Zucker. Und das Koffein spielt hier wahrscheinlich eine Schlüsselrolle und kann sein, dass es dann die Süßwirkung nochmal unterstützt, weil beide ja serotonerg sind. Da könnte eine Wechselwirkung vorliegen. Ich habe keine Untersuchung dazu gesehen. Ich habe da mal nachgesucht. Bei den großen Cola-Firmen haben sie ja psychobiologische Labors, wo sie solche Sachen ja erforschen. Und dann muss man halt zur Not den Koffeingehalt etwas erhöhen, um den fehlenden Zucker auszugleichen. Und dann haben sie ja noch drin ein Amphetamin. Das ist nicht als Amphetamin drin, sondern Vorläufer, Elimizin, Myristizin. Das ist ein Muskatnussextrakt, den sie aber wahrscheinlich synthetisch herstellen. Und das wird in der Leber in ein Amphetamin umgewandelt, das chemisch dem Ecstasy sogar ein wenig ähnlich ist. Und das macht Entspannung. Das ist ja mal untersucht worden vom ganz berühmten Drogenchemiker, ich schaue gerade im Bücherschrank, Schulgin, ja, da steht ja drin. Das ist mal von einem ganz berühmten Drogenchemiker untersucht worden, vom Schulgin, der hat das alles ausprobiert und der hat dann mit Freunden, haben sich da irgendwo in die Pampa gesetzt und der Reihe nach das Zeug synthetisiert und der Reihe nach probiert und gesagt, das gibt so ein Wurstigkeitsgefühl, legt mich am Arsch, so wird man ein bisschen cool davon, das ist das, was damit erzielt wird. Und da kommen noch viele, viele andere Wirkungen dazu, wo Menschen das essen, was sie essen. Das ist jetzt hier einfach nur mal, wie soll ich sagen, das Schlüsselloch geschaut, dass man sieht, oh, dahinter ist noch ein Raum, da passieren seltsame Dinge. Tja.
Das ist ja wirklich faszinierend.
In der medizinischen Forschung wird ja immer so diese gaußsche Verteilung dann genommen. Und da guckt man immer was ist häufig, was ist nicht häufig. Und da gibt es, und die Aussagen, die dann gemacht werden, die richten sich immer dann nach der Mehrheit der Menschen. Und das ist das große Problem für die, die nicht in der Mitte sind, sondern die an beiden Enden dieser gaußschen Verteilung sitzen. Die haben dann Probleme mit diesen Erkenntnissen. Und vielleicht kann ich auch mal mein Bildschirm. Ich habe hier so eine Tafel. Geht das? Kann ich das machen?
Probier mal. Ja, gerne. Wahrscheinlich wird es.
Ich glaube jetzt, ich glaube nicht, dass wir beides gleichzeitig können, oder? Nee, das geht nicht. Aber ist egal. Jedenfalls, wir haben ja unheimlich viele verschiedene Genome, 8 Milliarden verschiedene, 8 Milliarden epigenetische Entwicklung, 8 Milliarden unterschiedliche Biomkonzentrationen, 8 Milliarden Mal leben wir in verschiedenen Umwelten, jeden Tag irgendwo anders. 8 Milliarden unterschiedliche Biografien und 8 Milliarden unterschiedliche und zwar wechselnde Interessen, was uns antreibt, um Dinge zu tun. Also das heißt, es ist ganz schwer, Menschen miteinander zu vergleichen. Und das führt dann zu diesem Ausspruch, den wir von J.J.K. mal neulich gehört haben, die Irreducible Complexity of Life. Ich finde es ein wunderbarer Begriff, der so ein bisschen das zusammenfasst, was wir eben die ganze Zeit gehört haben. Denn wir sind so anpassungsfähig und wir sind so unterschiedlich, dass es schwierig ist. Und da muss man sich fragen, was ist denn der Nutzen dieser stochastischen Auswertung menschlicher Gesundheit? Gibt es da irgendeinen Nutzen? Und das kann man eigentlich nur, diesen Nutzen kann man eigentlich nur haben, wenn man Geld verdienen will. Dann kann man sagen, womit will ich Geld verdienen. Das kann ich doch nur mit denen, wo ich am meisten Kunden kriege. Das heißt, da muss ich das empfehlen, was die meisten kaufen. Ob das denn für sie richtig ist, ist eine zweite Frage. Aber die Marktforschung, die ich machen muss, die muss rausfinden, was die meisten gerne wollen. Und wenn sie das nicht wollen, dann muss ich ihnen das einreden. Also es gibt Mechanismen, die dazu führen, dass wir bestimmte Dinge präsentiert bekommen, wie wir uns verhalten sollen. Und das ist natürlich unheimlich wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir vor dieser Situation stehen, dass die WHO jetzt global uns empfehlen will, wie wir gesund sind. Die haben doch diese One Health-Geschichte und die wollen uns doch beobachten. Und die wollen dann doch uns erzählen, was wir machen sollen. Und wie ein Staat macht da nicht mit, dann wird er gezwungen, damit zu machen. Dann kriegt er keine Kredite mehr oder dann wird irgendwas gemacht mit ihm, dass er Schwierigkeiten hat. Also das sind dieses über einen Kamm scheren, dieses stochastische Bewerten von Individuen. Das ist eine ziemlich schwierige Sache und das kann man eigentlich nur dann machen, wenn man einen totalitären Anspruch hat. Wenn man bestimmen will, wie die Menschen sein sollen, wenn man sie alle über einen Leisten schlägt. Und das ist eben das Schöne an den Menschen, ist ja, dass sie unterschiedlich sind. Das ist ja das Tolle dabei. Und das geht ja schon auch ein paar hunderttausend Jahre schon so. Von daher hat sich das eigentlich ganz gut bewährt, wie wir Menschen so geworden sind. Und von daher habe ich da sehr viel Sympathien. Aber ich habe andererseits auch eine Beobachtung gemacht, wenn ich denn mal irgendwie das Gefühl habe, so Mensch, früher konntest du höher springen, früher kriegst du deine Schuhe besser zu, früher, also irgendwas ist mal das Leben leichter. Wie kriege ich das wieder hin, dass ich wieder so werde wie früher oder besser werde? Das heißt, dass ich abnehme, dass ich ein bisschen mich mehr besser biegen kann oder so. Und da möchte ich dann schon einen Tipp haben, wie soll ich das machen? Was halten Sie denn davon?
Von einem Tipp, wie man das macht.
Ja, ich meine jetzt, wie kann man das verallgemeinern oder geht das nicht?
Nein, das ist schon so, wie Sie erläutert haben, dass die alle anders sind. Und es gibt ein paar Sachen, die man verallgemeinern kann. Aber da muss man wieder erklären dazu. Zum Beispiel, wenn es gesagt wird, dass man abnimmt. Wenn man weiß, wie diese Regelmechanismen laufen, haben manche Menschen die Möglichkeit abzunehmen. Ja, nicht alle. Das hängt davon ab, was sie für einen Körperbau haben. Und da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Körperbautypen und das wird berechnet über den Metrikindex. Die Medizin aber im BMI, das ist menschenunwürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken, und betrifft genau das, was Sie vorher angeführt haben. Es gibt auch eine wissenschaftliche Methode, aber das ist nicht in der Medizin drinnen, sondern in der Anthropometrie. Die in der Anthropometrie kennt man das. Das ist entwickelt worden in Deutschland, und zwar in Potsdam von der Frau Professor Holle Kreil, die für den gesamten Ostblock die Anthropometrie gemacht hat, damit man die Klamottenkombinate darauf einstellen konnte, dass die Socken passen und so weiter, weil die Körperformen sich ja ändern. Das ist ja nicht immer gleich. Ja. Und das muss man verfolgen, und da muss man natürlich eine Ahnung haben davon. Und darüber haben die das festgestellt. Und diese man hat es dann beseitigt, das war ein berühmtes Institut in Potsdam, die Frau Professor Holle Kreil war ein Genie, und es musste dann weg. Und dann hat man, glaube ich, Vogelkunde reingesetzt, und jetzt gibt es dieses Wissen nicht mehr, weil man die Angst vom Übergewicht ausbeuten will.
Ja. In Kiel gab es das auch, da gab es auch ein anthropometrisches Institut, was das gemacht hat. Ich erinnere mich, das habe ich mal besucht. Die haben dann aber die Industrie beraten, wie sie die Betten bauen sollten, nach Körpergewicht und so, oder haben gesagt, oder so haben so Gebrauchsgegenstände in den Ausmaßen haben sie berechnet, was wohl denn für wen am besten ist. Also Anthropometrie gibt's wahrscheinlich schon, gab's auch im Westen, aber das wurde dann, die Auftraggeber war die Industrie.
Ja, das war im Osten ja auch die sogenannte Industrie, die sie hatten. Und diese Auftraggeber sind, das ist ja auch sehr sinnvoll, wenn man dann ein Auto so bauen kann, dass die Menschen hineinpassen. Ja. Dass man die Schulbänke so machen, dass sie für Kinder geeignet sind. Aber da ist da keine Industrie mehr dahinter, sondern das Kultusministerium. Also sieht man da seltsame Sachen. Das ist dann der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Aber wenn es darum geht, daraus Ratschläge zu generieren, ist das allererste, dass man es versteht, wie das funktioniert, der Körper das macht. Und dann hat man immer die erste Frage, warum macht er das so? Warum isst er das? Nicht, das darf er nicht, das ist gefährlich und das drin, das sollte lieber das essen, das ist ein Vitamin drin. Sondern ich muss das verstehen. Wenn ich das verstanden habe und ich muss dazu einige Regulationsmechanismen und vor allem einige Substanzen kennen. Also beim Cola habe ich es Ihnen ja schon verraten. Das ist normalerweise Zucker, das ist Serotonerg, dann ist es Koffein, das ist Serotonerg. Und dann ist es das Myristicin. Darüber habe ich ein Produkt, das gerne getrunken wird. Auch in anderen Lebensmitteln habe ich sowas drin. Bei bestimmten gegrillten Sachen stehen Hamane. Die können Sie aber nur aufnehmen, wenn Sie dazu ein Bier trinken. Wenn Sie, das haben die Japaner herausgefunden, wenn Sie einen Braten nehmen und Sie trinken dazu Kamillentee oder sowas, dann haben Sie eine toxische Wirkung. Und es geht nachher über die Sulfotransferase. Zumindest in Japan war das so. Und diese Kenntnisse sind da erforderlich. Das kann man, also ich sage, mach das und dann funktioniert das schon so. Ich weiß, in der Medizin ist, macht man das gerne so, so how to do und dann macht man das, baut man das zusammen. Aber man muss begreifen, wie funktioniert der Gegenüber. Und dann kriegt man das raus. Also Beispiel. Wer kann alkoholfreies Bier trinken und wer nicht? Es gibt Leute, die trinken kein alkoholfreies Bier. Es gibt Leute, die trinken das Alkoholfreie. Also muss im Alkoholfreien was drin sein, was die brauchen. Das ist nicht der Alkohol. Die es mit Alkohol nur trinken, die brauchen auch den Alkohol. Die sind nicht Alkoholiker, das hat damit erstmal nichts zu tun. Sondern die brauchen den, weil es ihnen dadurch besser geht. Der Cortisolspiegel sinkt, damit haben sie eine Verbesserung des Gesundheitszustandes. Die anderen brauchen das, nehmen das auch. Und wenn man dann fragt, kriegt man raus, ja, alkoholfrei ist kein Problem, aber statt zwei Flaschen trinke ich dann drei. So, was weiß man dann? Das ist der Hopfen. Weil im Hopfen sind Sesquiterpene drin und diese Substanzen haben halt eine stimmungsbeeinflussende Wirkung. Und der Hopfen wird in der Medizin auch für alle möglichen Zwecke verwendet. Ist nicht für jeden geeignet, aber durch die höhere Dosis gleichen sie diesen Mangel aus. Oder ein anderes Beispiel, wieso essen Menschen einen Kopfsalat? Es gibt doch keinen vollständigen Grund. Das ist wertlos, da ist nichts drin. Nimm mal Vitamin C drin, was soll das? Der Grund ist relativ einfach, da ist Lactucarin drin. Und das kennen Sie als Mediziner. Und das hat deshalb, weil das früher ein Medikament war. Das hieß das deutsche Opium. Und das hat man aus der Wildform gewonnen, aber aus der Kulturform. Das wurde im Moselgebiet wurde es hergestellt, aber das ist halt nicht stabil. Und deshalb wirkt es eben nicht immer. Und das hat man dann nach dem Krieg, als man endlich wieder an Opiate rankam, an Gescheide, hat man dann auf das deutsche Opium verzichtet. So, deshalb wird der Kopfsalat frisch gegessen. Wenn er lappig ist, mag den keiner mehr, weil sie dann diese Stoffe zerstören. Warum wird er eher von Frauen als von Männern gegessen? Weil da weibliche Sexualhormone drin sind. Das Zeug ist bei den alten Griechen Eunuchenkraut. So. Und darüber, wenn man diese Kenntnisse hat, dann kann man relativ bald erforschen, warum jemand dieses ist und nicht jenes. Wenn einer mir erzählt, oh ja, ich trinke das am Abend keine zwei Flaschen Bier nimmer, dann sage ich, kann ich dem oft auf den Kopf zusagen, das ist was, Sie trinken jetzt eine Milch, oder? Ja, und da trinken Sie viel davon, auch einen halben Liter. Ja. So, weil in Milch halt Exophine drin sind. Und diese Exophine wirken bei dem, aber am nächsten nicht mehr. Aber sie wirken bei allen im Säuglingsalter. Und manchmal geht es verloren und manchmal bleibt es erhalten. Und dann können die, die darauf reagieren, auf einmal mit einem Liter Milch sich in den Schlaf begeben. Und dann pennen also, die wie die Murmeltiere.
Aber ich, wenn ich das richtig zusammenfasse, wir müssen diese ganzen chemischen Begriffe ja nicht lernen. Denn wenn ich das richtig verstehe, was Sie sagen, dann müssen wir einfach nur wachsam sein, wann fühle ich mich gut? Bei welcher Nahrung, bei welchem Getränk fühle ich mich gut und wann fühle ich mich nicht so gut? Wenn ich mir das merke, wenn ich das ernst nehme, was ich selber spüre, dann müsste ich eigentlich mein eigener Lotse sein können in diesem Wirrwarr von Empfehlungen.
So machen es alle Lebewesen auf dieser Welt, außer der Mensch, der lässt sich beraten. Und das entscheidende Wort ist die Bekömmlichkeit. Über mich wird immer gesagt, ich würde sagen, man soll essen, was einem schmeckt. Ich sage immer nur, man soll essen, was einem bekommt. Das ist eine völlig andere Nummer als schmecken. Es können einem Sachen furchtbar schmecken, aber sie bekommen einem nicht. Und danach geht man vor, die Bekömmlichkeit ist der klassische Maßstab. Ich überlege gerade, das Salz schafft man nicht mehr. Aber wenn es gewünscht ist, ich habe noch drei Bilder fürs Ende, weil ich das auch nochmal erkläre. Von einer völlig anderen Warte, wie Ernährung funktioniert, die wesentlich anschaulicher ist als Sulfotransferasen. Und dann muss es einfach.
Ja, ja. Herr Pommer, könnten Sie trotzdem nur einen Satz zwei Sätze zu der Thematik Salz sagen, die irgendwie dieses Problem aufreißen? Wir können uns ja gern nochmal zu einer weiteren Sitzung vertiefen, aber weil das ist ja immer so, es wurde ja jetzt auch gesagt, oh, salzarme Diät, ja, das ist ja irgendwie man soll gar nicht salzig essen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl gehabt, also ich esse sehr gern salzig und ich habe das Gefühl gehabt, das stimmt irgendwie nicht. Das ist irgendwie komisch.
Die Leute, die essen sogar Salztabletten, weil die so viel schwitzen in der Maschine.
Ja, dass das Salz in Verruf kam, lag am Bürger Benner, der hat mit seinen Kollegen ausprobiert, wo der Teufel sitzt. Weil das Grundprinzip der Medizin ist nach wie vor der Teufel. Der macht krank und den holt man sich über Sünden. Das ist egal. Früher wurde den Leuten empfohlen, weniger Sex zu haben. Das war in meiner Jugend noch so. Heute wird gesagt, weniger Kalorien. Und das sei alles andere sei Sünde. Esssünde und sonst was. Und so geht halt die Sünde da durch und da hat er einen Teufel gesucht. Und den haben sie ja gefunden und die haben einfach geschaut, darauf können sie nicht verzichten, weil der Teufel verlockt. Und dann hat er, welcher Benner war ja Kettenraucher Zeit seines Lebens, und dann konnte er auf den Tabak viel leichter verzichten als auf Salz. Und dann hat er erklärt, dass der Salz ein viel größerer Todfeind und Todsünde des Menschen sei als der Tabak. So kam das in die Medizin, weil früher wurde mit Salz behandelt, Sohlebäder und in Gradierwerken haben sich da berieseln lassen, was weiß ich, was sie da alles gemacht haben, aber das war Salz. Und das ist so, es gibt einen Zusammenhang zwischen Salz und Wasser. Sie können nur so viel Salz ausscheiden, Sie können nur so viel Wasser ausscheiden, wie Sie Salz, also Natrium in dem Fall aufgenommen haben. Wenn Sie mehr trinken, als Sie Durst haben und weniger Salz essen, als Sie wollen, dann kommen Sie in eine Hyponatremie, in eine Wasservergiftung hinein. Und die ist relativ häufig. Ich erinnere mich an eine Arbeit, dass am französischen Kinderkrankenhaus die häufigste Todesursache ist Salzmangel. So. Warum? Weil sie alle darauf achten, dass das gesund ist, weil die Salzlösungen für Kinder nicht normoton waren, sondern die waren hypoton. Da war also zu wenig Salz drin mit der Begründung, die essen sowieso zu viel Salz. Da ist nie was passiert, da war es nicht gemerkt, weil die bekommen dann salzige Hühnersuppe. Das geht aber heute nicht mehr, weil die Krankenschwestern gelernt haben, da ist der Tod drin. Die Mütter wissen, dass es tödlich ist und die Väter marschieren dann vor und kämpfen für ihre Brut. Und dann passiert so etwas. Und wir haben eine zunehmende Menge davon, von solchen Wasservergiftungen und Hyponatremien. Dann kommt aber noch was hin, also was man vielleicht dazu sagen soll. Salzlecksteine sind extrem wichtig in der tierischen Produktion. Und selbst die Förster legen Salzlecksteine aus. Manche düngen mit Salz an den Esungsflächen, weil die Tiere gesünder sind, weil sie fruchtbarer sind, weil sie vitaler sind. Das gilt für alle Viecher. Teilweise nehmen sie endlose Wanderungen in Kauf. Hier zum Beispiel in der berühmten Elgon's Cave in Kenia. Da marschieren die Herden rein und da drinnen hocken, ist alles dunkel, ist ja Blitzlicht. Da drinnen hocken die Raubtiere und holen sich die Jungtiere raus und verspeisen die. Und dann gehen sie wieder raus, nachdem sie Salzbrocken mit ihren Stoßzähnen losgeklopft haben. Und dann haben sie einen Netto-Nutzen von dieser Riesensauerei. Und das gilt für andere ganz genauso. Die brauchen das immer und überall. Und wenn einer zu viel Salz gegessen hat, dann hat er halt Durst, dann trinkt er was. Aber wenn einer zu wenig Salz gegessen hat und dann noch viel Flüssigkeit zu sich nimmt, auch in Form von Obst und Gemüse, dann kann es sein, dass er der Katz gehört. Das heißt, das sind Konzentrationsstörungen. Und dann bekommt er, das ist dann das Vorzeichen des baldigen Ablebens, einen starken Durst. Das wird jetzt zu weit führen, das physiologisch zu erklären. Dann habe ich mal geschaut, was es da an Untersuchungen gegeben hat in den letzten Jahren, weil das die Anti-Salz-Propaganda ja zunimmt. Und das Ergebnis ist, dass sie am unteren Normbereich dessen, was laut unseren Internisten als Normwert fürs Blut noch akzeptabel ist, die 135, 136 dort, da ist die Sterblichkeit der Menschen dreimal so hoch. Und das haben wir aus mehreren Ländern. Jetzt können Sie ausrechnen, was los ist. Die niedrigste Sterblichkeit haben Sie beim Mittelwert. Und dann steigt die Sterblichkeit langsam an. So wird es auch so getan, dass wenn Sie schnell ansteigen, sie steigt langsam an. Der untere Wert ist alimentär, der obere Wert ist offenbar metabolisch verursacht. Inzwischen nimmt der Chlormangel zu, Chloridmangel zu. Das heißt, die Leute haben nicht einen Natriummangel, sondern auch einen Chloridmangel. Das erhöht abermals die Sterblichkeit. So, das wollte ich Ihnen zeigen. Nun komme ich aber. Ja, vielleicht hast du gesagt, heute hat er mal im Häuser Luft, das war einer der klugen Leute. Der hat einmal gezeigt, wie sich der Blutdruck bei Normotonen und Hypertonen verändert. So. Studien reihum ausgewertet, wertlos. Aber hier sind diese hier ist eine aber, die ist wichtig bezogen auf das, was Sie, Herr Dr. Wodak, vorhin gesagt haben, mit dem, man schaut halt nach der gaußschen Kurve. Diese gaußschen Kurven sind bei Menschen oftmals zweigipfelig und so weiter, das kann man aber alles irgendwie hin und her drehen, dass das da nochmal passt, damit noch mehr Leute Schaden haben. Hier ist aber eine berühmte Arbeit vom Stumpe aus Bonn. Und der hat mal geschaut, wie ist es denn mit dem Blutdruck und dem Salzverzehr? Und da ist es so, bei 17% geht der Blutdruck rauf mit Salz. Was noch nicht heißt, dass es schlecht ist. Das ist nur was anderes. Aber er geht rauf. 17%. Die sind salt sensitive. Bei 67%, die sind salt resistant. Da passiert rein gar nichts. Der Blutdruck interessiert sich nicht für den Käse. Und dann haben sie nochmal 16%, entspricht also den salt sensitive in etwa. Das sind reverse reactors. Das ist, was Sie hier sehen, ein Grundprinzip der Biologie. Es gibt Leute, die reagieren nicht. Es gibt Leute, die reagieren so. Es gibt Leute, die reagieren so. So, und jetzt wissen Sie, was Sie mit der Salzkampagne bewirken. Die Arbeit ist schon ein bisschen älter, ist aber nichtsdestotrotz eine der richtig ordentlichen, guten Arbeiten, weil man sieht, der Mann kann biologisch denken. Und das ist, also, da ist mir immer fasziniert, wenn man solche differenzierten, mit einfachen Mitteln klar differenzierten Arbeiten kriegt. So, jetzt schauen wir nach, danach. Also hier, 6. Gaudi für die Mediziner. Wasser ist ein gefährliches Gift aus Legatitningen. Das ist das führende Fachblatt in Skandinavien für die Ärzte. Also, ja. Was machen wir, wenn wir wissen wollen, was einer essen soll? Wir hat es mit Tieren zu suchen, wir kennen uns nicht aus. Und was macht dann der Biologe? Er schaut dann nach der Verwandtschaft, das frisst die. Das machen wir ja auch so. Was frisst oder was macht der Schimpanse hier? Bruder Schimpanse, oder wie das bei uns dann inzwischen heißt. Der hat erstens einmal mit dem Gebiss, wo die Nahrung reinkommt, Riesenreißzähne. Wir haben nur so kleine Dinger da, rückgebildet, degeneriert. Wir sind Menschen. Dann hat er vorne Schaufelzähne, damit er aus Früchten was rausfetzen kann. Hinten hat er Mahlzähne, die aber richtig mahlen. Da kann er Knochen rein und da ist der klein und fein gemahlen. Dann hat er des Weiteren eine Krista, das ist ein Kamm am Schädel oben und da sind die Kaumuskeln befestigt, die dann auf den Schädel drücken, wo das Gehirn drin sitzt. Und die Folge ist, dass der Mensch, wie er Mensch wurde, sind die Kaumuskeln die Seite gewandert, die den Schädel auseinanderziehen, das Gebiss ist nicht mehr hervorspringen, sondern ganz brav zurückgebildet mit kleinen feinen Beißerchen, die nicht reißen, nicht schneiden, nicht mahlen können. Aber sie können so zubereitete Nahrung, ein Butterbrot oder was weiß ich, Nudeln mit Spätzle, das kriegen sie runter. Und können auch mal in der Schnitzel reinbeißen, wenn es vorher weich geklopft wurde. So, das ist jetzt wesentlich, um den Unterschied zu wissen. Das heißt, der kann sich von der Rohkost all die möglichen Sachen ernähren. Und wenn wir nun einen Schritt weitergehen, dann gehen wir zum Darm. Und wenn man den Darmtrakt vergleicht, die ersten vier da, die sind Menschenaffen und Gibbon. Der Altrosa hier am Ende, das ist der Mensch. Und wenn wir das vergleichen, dann sehen wir, dass beim Magen im Volumen kein Unterschied besteht. Aber beim Dünndarm tritt der Mensch ganz auffällig hervor. Er hat einen riesen Dünndarm. Und den riesen Dünndarm braucht er, weil er zubereitete Nahrung verzehrt und die wird resorbiert. Die haben keine zubereitete Nahrung. Da wird nicht viel resorbiert. Ein bisschen Zucker als Mops oder so etwas. Ansonsten hält sie das in Grenzen. Dafür haben sie einen riesen Kolon, Das Kolon hat bei denen eine andere Funktion als beim Menschen, wo es sehr klein ist. Das ist nicht viel Masse. Dort wird die Energie gewonnen, die Kalorien, weil dort massiv fermentiert wird. Und auf diese Weise sehen Sie, was der Mensch essen kann. Der Mensch kann zubereitete Nahrung essen. Sie ist zerkleinert, sie ist gekocht. Und der Mensch ist vor allem dann das, was heute als Fastfood geschmäht wird. Produkte dieser Art, ob das jetzt Schwarzwälder Kirschtorte ist, Linsen mit Spätzle oder irgend sowas, spielt da gar keine Rolle dabei. Es ist zubereitet und leicht verdaulich. Er schluckt nicht wie der Storch die Maus mit dem Schwanz zusammen und muss es dann verdauen, sondern er verzehrt die leicht verdaulichen Sachen und der Dickdarm ist nur dafür da, das Kolon, das Zeug ein bisschen einzudampfen. Das ist die Hauptaufgabe dabei. So, das heißt, rein zufällig stimmt die gesamte Küche der Menschheit, so wie sie war, bevor die Ernährungsfachleute kamen, also die modernen Ernährungsfachleute, mit dem Verdauungstrakt des Menschen überein. Und jetzt auch die Frage, warum ist das so? Warum muss das so sein? Der Aff ist den ganzen Tag mit seinem Verdauen und Schlaf und so weiter beschäftigt. Der muss liegen und ruhen, um in Ruhe verdauen zu können, weil das eine harte Arbeit für seinen Riesenkörper ist, für seine Innereien. Der Mensch, der macht Vorträge, reist umeinander, erzählt Geschichten und schnitzt Madonnen oder irgendwas. Die meisten tun irgendwas. So. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Mensch ein Gehirn hat. Das ist fast völlig unbekannt in der Ernährungswissenschaft. Dieses Gehirn ist groß und das kann er sich nur leisten, wenn er ständig Energie zur Verfügung stellt. Und er hat nun einen Verdauungstrakt hier. Der ist 40% zu klein für einen Affen seiner Größe. Das ist der Schimpanse. Und mit diesem kleinen Verdauungstrakt muss er dieses energiezehrende Hirn versorgen. Und das ist nicht energiezehrend, weil die Menschen alle so schlau sind. Es ist energiezehrend, weil es außerhalb der Körperhöhle liegt, aber ein inneres Organ ist und deshalb geheizt werden muss. Und da oben sind dann die Verluste erheblich. Und der normale Mensch hat da oben wenigstens noch Haare als Isolator. Das ist der Sinn der Sache. Deshalb braucht er diese zubereitete Nahrung und er braucht sie, um sein Gehirn, um seinen Körper zu versorgen. Der Aff kann keine kulturelle Leistung erbringen. Der muss vor allem verdauungstechnisch arbeiten. Und deshalb, Essen macht nicht schlank, schön oder gesund. Essen macht satt und wenn es anständig zubereitet ist, dann macht es auch zufrieden. Und wenn man wirklich zu der Ernährung zurück will, die von den Medizinern heute in der Beratung aller Orten geraten wird, dann gibt es nur einen Weg dorthin. Der Mensch muss vorher sein Hirn gegen 10 Meter Dickdarm eintauschen. Tja, so viel jetzt einmal dazu, was da dahinter ist. Und wie man das biologisch betrachten kann, um zu sehen, was Ernährung leistet und was Ernährungsberatung leistet.
Ja, ich finde es sehr ermutigend, was Sie erzählt haben. Und es kann einen selbstbewusst machen, auch wenn man jetzt diese Zeitschriften dann alle liest und die Ratschläge und die Ratgeber, die ja veröffentlicht werden, ein Riesenmarkt, der einem erzählt, was man alles machen soll, damit man dann gesund ist. Und dass man das gar nicht braucht, das finde ich toll. Da muss, wenn man das nicht alles nicht kaufen muss und nicht so viel Geld für solche Dosen und Fläschchen und für super teure Nahrung ausgeben muss, dann braucht man ja auch nicht so lange arbeiten. Dann kann man also häufiger Urlaub machen. Und das soll ja bekanntlich gesund sein. Also ich finde, das ist ein Zusammenhang, der dann auch noch wieder sehr, sehr förderlich ist. Also das müsste man mal untersuchen, wie viel Zeit man gewinnt, wenn man sich einfach so ernährt, ohne sich große Mühe zu geben. Und wie viel weniger man dann arbeiten muss dann und wie viel mehr Urlaub man machen kann, wie sich das auswirkt. Also wer dann da gesünder lebt. Also das alles hängt eben mit allem zusammen und das haben Sie sehr schön deutlich gemacht. Vielen Dank.
Naja, es ist ja auch wirklich, was tatsächlich, Wolfgang, da möchte ich mich anschließen, auch es ist ja auch... Es ist insofern auch ermutigend, weil man ja auch wirklich ja auch häufig ein Gefühl hat dafür, was man eben mag. Und man verlässt sich da und das tut einem dann auch tendenziell eben auch gut. Und ich glaube, das gilt ja nicht nur für das Essen, sondern auch für andere Dinge. Also mit was für Menschen möchte man sich umgeben, was für eine, wie will man sagen, Staatsform oder eine, also was ist einem wichtig, Meinungsäußerungen oder sonstige Sachen. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man dazu so einer, dass man diese natürliche Einschätzung, die man dann ja offenbar hat, also wo der Körper einem ja auch schon sagt, das ist irgendwie gut für dich, ja, dass man das auch eben ja sich gestattet und dann auch gegenüber Widerständen durchsetzt. Also ich erinnere, ich war ja 7 Jahre in der Rechtsabteilung einer Bank, ja, und dort gab es immer jeden Freitag wurde dann eine Kuchenschlacht veranstaltet bei uns, ja. Und ich kann zum Beispiel Schokoladenkuchen auf den Tod nicht ausstehen und überhaupt mag ich eigentlich überhaupt gar keinen Kuchen, woran immer das jetzt im Einzelnen liegen mag. Aber es war, also musste ich mich immer geradezu überwinden. Also statt irgendwie eine Brezel, da hätte ich mich total drüber gefreut, ja. Und stattdessen musste ich aus sozialen Gründen mich dieser Kuchenorgie beugen. Und vielleicht hätte ich da auch eher aufstehen sollen und sagen, nein, ich hole mir hier lieber mein belegtes Brötchen dazu oder sowas. Aber ich finde, dass es eben wichtig ist, diese Dinge zu sehen und zu sagen, das tut mir gut und so lebe ich dann eben auch. Und dann kann man, finde ich jetzt sehr schön, diese, was Sie gezeigt haben, auch gegebenenfalls als Begründung oder für sich selbst auch diese Wahrnehmung schärfen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Chance, die da drin auch für uns liegt, ja, dass man diese Sachen einfach auch nochmal hinterfragt und dann unter Umständen wirklich mit dem halben Liter Milch am Abend ohne Schuldgefühle in den Schlaf geht. Weil das wird ja auch gesagt, Kuhmilch oder was ganz schlimm, das ist alles ganz ungesund, macht Krebs und macht sonst irgendwas. Ja? Also was immer davon jetzt stimmen mag, aber dass man sich eben viel mehr auf sein Gefühl verlässt. Ja?
Zu der Selbstregulation kenne ich ein krasses Beispiel, das mir eine Diabetesberater mitgeteilt hat, weil in der Diabetesberatung ist es ja verboten, den Menschen Ratschläge zu geben, die dazu führen, dass sie weniger Medikamente brauchen. Das müssen die unterschreiben. Also man mag das jetzt werten, wie man will, aber der Begriff Sauerei wäre mir beinahe entfahren. Mhm. Und die hat 4 Kinder und es kann deshalb mit meuternden Patienten umgehen, wenn die da fortgebildet werden sollen. Und da kam da einer und der hat da gleich, wie er kam, losgeschimpft, was der Scheiß soll. Und dann hat sie ihn, um den Wind aus dem Segel zu nehmen, gefragt, ja, was würden Sie denn gern essen? Und da war der völlig verdutzt und sagte, Bratwürste. Dann sagt er, verordne ich Ihnen, ab jetzt Bratwürste, nur noch Bratwürste, klar, zur Strafe, nur noch Bratwürste. Also wieder kam beim nächsten Mal, war er, glaube ich, 5 Kilo leichter und sein Diabetes deutlich besser. Also, was haben Sie denn gemacht? Ich habe nur Bratwürste gegessen. Dann verordne ich Ihnen nochmal Bratwürste. Kein Problem, wenn es um Schwierigkeit gibt, wenn Sie geht, rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da. Wie das nächste Mal kam, war er gesundet. So, der hatte diese Sulfotransferasen nicht. Das war ein Bratwurst. Und sie sagte, sie hat es ausprobiert, dieses Prinzip. Man hat gesagt, bei etwa 1/4 kriege ich damit gesund. Die haben keinen Diabetes mehr, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Kann sein, dass er morgen kommt, aber heute ist er nicht da. Und beim anderen Viertel kann man auf die Medikamente verzichten, auf die Medikation. Und bei der zweiten Hälfte wissen wir nicht, was wir tun sollen. Aber das sind solche Regulationen, wo die Menschen das tun sollen, was ihnen gut tut. Und wenn ein Prädiabetiker Ernährungsberatung kriegt, da weiß man ganz genau, der kriegt seinen Diabetes.
Oh, es ist erschreckend. Ja, aber es ist eben wichtig, dass wir uns das anschauen und dass man da auch eben sich selbst sensibilisiert, dass es eben mit den Glaubenssätzen in der Ernährung eben auch nicht stimmt und dass wir auch da einfach Dinge hinterfragen müssen. Und dann kommt man eben und da auch wirklich viel mehr auf sein Bauchgefühl im wahrsten Sinne achten, was einem da eben vielleicht gut tut, ja. Also das Thema würde ich wirklich gerne noch vertiefen, also bei Gelegenheit, weil es extrem wichtig ist für uns.
Also als Pneumologe, der die Leute mit COPD ja immer dann kriegt, wenn sie nicht mehr Luft kriegen, muss ich mit dem Rauchen das Ganze so ein bisschen relativieren, was Sie gesagt haben. Aber da müssen wir über das Rauchen, müssen wir uns dann mal gesondert unterhalten. Da gibt's Leute, die machen sich wirklich kaputt. Es gibt welche, so wie Helmut Schmidt, die merken es nicht. Aber es gibt wirklich viele, 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 die sich damit invalide machen und die auch dann merken, wenn sie aufhören, dass es dann besser wird. Also das würde ich dann schon ja relativieren wollen.
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das war ja ein bisschen anders gemeint. Denn wenn Sie hergehen und sehen, eine 46-prozentige Reduktion der Risikofaktoren und 46 ein Anstieg der Mortalität, dann frage ich mich, wie ist das mit dem Rauchen? Das muss ja hier eine Wirkung gehabt haben. Das heißt, die Mortalität ist mal abgesehen von dem Ratschlag beim Rauchen eigentlich noch höher. Mhm. Normalerweise. Das war missverständlich von mir formuliert. Ja. Das ist das, was ich damit gemeint habe mit der Frage, wie soll ich jetzt das Rauchen einschätzen? Weil mir das natürlich bekannt ist. Und das ist aber nochmal ein eigenes, schönes, großes Thema, wo man immer wieder ins Staunen kommt.
Ja, ja. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, die rauchen, so soll mal einer kommen und rauchen, dann soll er einen Strohhalm nehmen, mitbringen, den man so knicken kann. Und dann soll er die Luft, den Rauch, den er schon inhaliert hat, durch den Strohhalm sich ins rechte Auge blasen. Das war die ganze Zigarette lang, immer wieder. Dann heißt es so ein rotes Leckauge. Und der Unterschied zwischen der Konjunktiva und dem Schleimhaut in den Bronchien ist ja nur, dass da in den Bronchien keine Nerven sind. Das tut da nicht weh. Im Auge tut es fürchterlich weh. Aber dann merkt man so ein bisschen, was das macht. Das ist schon ganz schön anstrengend für die Schleimhaut. Und die Leute, die dann ans Meer gehen und die dann da diese salzige Luft atmen und die dann den Schleim leichter loswerden, die kriegen besser Luft und all diese Dinge, die kann man eigentlich, ja, die sind reproduzierbar.
Ja. Das ist keine Frage. Also dem würde ich auch in keiner Weise widersprechen wollen. Einfach deshalb, weil es bekannt ist, dass da im Tabak natürlich allerlei Mist drin ist und fertig. Das ist nur, wenn ich das Rauchen aufhören und sterben, danach, was ist da los?
Und dann, weil Sie sagten, wir haben immer im offenen Feuer gesessen. Aber geraucht haben wir nicht immer. Und schon gar nicht solche Papierdinger mit so und eine ganze Packung und so weiter. Also da hat sich doch ein bisschen was geändert.
Der Tabak, den wir heute haben und die Zigaretten haben, mit dem, was da früher geraucht worden ist, hin und wieder an hohen Feiertagen bei den Indianern, ja. Hat damit herzlich wenig zu tun. Ja. Und aber da stimmt so viel nicht, weil da geht dann schon los, dass erzählt wird, das Nikotin macht süchtig. Und dann denke ich mir, ja, die verschreiben doch alle brav Nikotinpflaster, wo sind die Süchtigen? So, dann weiß man schon, das funktioniert anders, dass da Abhängigkeit da sieht man. Aber der Mechanismus ist auch anders.
Also wir sollten häufiger eine Friedenspfeife rauchen, da bin ich dafür.
Ach, genau.
Ja, sehr schön. Herr Pollmer, ich glaube, wir kommen einfach nochmal wieder zusammen mit anderen Themen, die wir nochmal besetzen. Wir können ja auch nochmal sammeln, was vielleicht die Zuschauer besonders interessiert, da vielleicht eine kleine noch was zusammenstellen, wo wir dann vielleicht nochmal Fragen beantworten können. Also ich finde es hochspannend und ich glaube, es kann für uns alle sehr hilfreich sein. Toll, dass Sie da so einen Überblick auch sehr anschaulich gegeben haben. Und wir bleiben in Kontakt in der Angelegenheit und erstmal vielen Dank für die Präsentation.
Ja, ja. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, herzlichen Dank und auch ein Dank an den Übersetzer, den Dolmetscher, der hier im Schweinsgalopp durchrasen musste.
Sie kriegen auch den Link, den kann man dann auch weiter verteilen. Dann. Alles klar, herzlichen Dank.
Alles Gute.
Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, jetzt haben wir einen nächsten Gast und zwar aus unserem Nachbarland Frankreich. Ich weiß nicht, ob jetzt die Catherine Coton ist das?
Christine.
Genau, Christine hallo. Coton. Hallo.
Bonjour.
Ja, also wir sprechen jetzt Englisch mit ihr und das wird natürlich, kann man hier sich jetzt in der deutschen Übersetzung dann auch anhören. Christine, nice to see you. And
hallo Christine, schön Sie zu sehen.
Maybe I just give you the word and that you can introduce yourself.
Ich erteile Ihnen einfach das Wort, damit Sie sich vorstellen können als Biostatistikerin.
Basically like with trial study design and for a very long time you're very experienced in that field and
I think Sie haben an what's been going on during the Studien gearbeitet.
Substances in question.
Um diese Krise mit den Substanzen zu untersuchen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre. Ich bin Biostatistikerin und arbeite für die Pharmaindustrie seit 1995. Ich habe meine Firma für klinische Forschung aufgebaut. Im Jahr danach. Und da habe sie 2018 verkauft. Ich hatte also eine Klausel, eine Nicht-Wettbewerbsklausel da drin, dass ich nicht arbeiten konnte, 2 Jahre lang. Und nach 2020 habe ich meine Nase in die Pfizer-klinischen Berichte von Pfizer gesteckt. Hatte mein erstes Interview April 2021, um die Ergebnisse zu besprechen, der 4 klinischen Teste von Moderna, Pfizer, Johnson und AstraZeneca. Meine Firma spezialisierte sich auf Management von klinischen Daten aus den klinischen Studien und was wir Beobachtungsstudien nennen. Die Aufgabe einer Biostatistikerin ist, nicht nur Ergebnisse der klinischen Studien zu liefern, sondern auch die statistische Methodologie auszuarbeiten. Wir müssen also erwählen, wie und nach welchen Kriterien wir die Studie analysieren wollen. Wenn man die falsche Methode anwendet, dann werden die Ergebnisse nicht hilfreich sein. Deshalb muss man die Methodologie aus einer klinischen Perspektive sich überlegen und die beste Methode auswählen, um die richtigen Ergebnisse zu liefern. Wenn man die Ergebnisse hat, programmiert man mit spezieller Software die Analyse. Ich verwende SAS. Die ist von den Zulassungsbehörden zugelassen. Man nimmt nicht eine Excel-Tabelle, um eine solche Studie auszuwerten. Wir haben viele Regeln, die wir befolgen müssen, die guten klinischen, praktischen. Wenn man die nicht befolgt, sind die Ergebnisse nicht vertrauenswürdig. Das ist meine Arbeit seit 3 Jahren, um die Ergebnisse dieser klinischen Studien zu bewerten. Und wir haben festgestellt, dass sie nicht zulässig sind, weil sie die klinischen Praktiken nicht befolgt haben. Das ist etwas kompliziert. Was ist es genau, was an diesen Studien nicht richtig ist? Das Problem mit diesen Studien ist,
so have you received my presentation?
Yeah, but
haben Sie meine Präsentation erhalten?
Okay.
Können Sie es am Bildschirm teilen?
So if we start at the beginning, we have just to remind people what is a clinical trial. So you have,
ich möchte nur daran erinnern, was eine klinische Studie ist. Wir haben eine Droge, die wir erforschen wollen im Vergleich zu einem Placebo. Für die Corona-Impfstoffe war es eine Salzlösung. Oder wir haben eine Vergleichsdroge, die schon auf dem Markt sich befindet.
Could you make it larger, like in go to full screen presentation, because we can still see these, you know, the.
Können Sie auf Vollbild gehen?
Yes, now it's.
Yeah. Ist das so besser? Jawohl.
The first step is to write the study protocol.
Der erste Schritt ist es, das Studienprotokoll zu schreiben und die Ziele, die Zielsetzungen. Das Bevölkerungsprofil, das man verwenden will. Und was man studieren will, dann rekrutiert man die medizinischen Mitarbeiter, die Ärzte. Es können also Hausärzte sein. Oder ein klinisches Zentrum. Ein Forschungszentrum. Kliniken und so weiter. Da muss man Patienten dafür gewinnen. Für Phase 3 rekrutiert man Menschen, die die Krankheit haben, die man studieren will. Oder für einen Impfstoff braucht man gesunde Freiwillige. Die muss man rekrutieren und für die Dauer der Studie folgen. In der Mitte sehen wir, in dem Zentrum sehen wir das Personal, die Apotheker und die Labore.
In COVID trials, you have of course PCR test, etc., etc.
Bei Corona verwendet man den PCR-Test. Da muss man diese Daten in eine Datenbank eingeben. Das ist die Aufgabe des Datenmanagements, eine Datenbank einzurichten, wo alle beteiligten Mitarbeiter im medizinischen Zentrum Daten eingeben können. Da hat man die Pharmakoüberwachung. Um negative Auswirkungen zu melden. Es kann auch ein Grund sein, die Studie abzubrechen. Deshalb muss man diese negativen Auswirkungen im Auge behalten.
Checking the data into the site and to check that the data reported into the database are the one written into the source file.
Deshalb müssen die Daten, die in die Datenbank eingegeben werden, dieselben sein, die dem Zentrum gemeldet werden.
Protocol with all the staff, the sponsor staff, etc.
Wenn das Protokoll also mit dem gesamten Mitarbeiterteam geschrieben werden. Und die Daten ausgewertet werden, schreibt man den klinischen Bericht mit einem medizinischen Autor. Dieser Prozess kann jederzeit von einem Qualitätsmanagement überwacht werden. Das ist ein ganz normaler Prozess für eine klinische Studie. Um sicher zu gehen, dass die Ergebnisse richtig sind, hat man viele Richtlinien. Die werden festgelegt von der Organisation ICH, das Internationale Rat für die Überwachung der technischen Richtlinien für pharmazeutische Mittel für menschliche Verwendung. Die Mitglieder dieser Organisation sind die Gesundheitsbehörden. Die EMA, die japanische Agentur, die amerikanische FDA, Swissmedic aus der Schweiz, Health Canada aus Kanada, die brasilianische Anvisa und so weiter. Die Richtlinien, die von ICH festgelegt werden, sind der Standard, um zu versichern, dass man gute Studienergebnisse hat.
Okay. So that's why that's what we call the good clinical practices. So I'm not going to show.
Das nennen wir gute klinische Praktiken.
So now if we look at the documents we have for.
Wenn wir jetzt die verfügbaren Dokumente anschauen für diese Studien.
Publicly available documents. So since the beginning.
Haben wir die öffentlich verfügbaren Dokumente. Seit Anfang dieser Studien, im Dezember 2020, haben wir die Studienprotokolle, die Risikomanagementpläne, die Zusammenfassungen der Produktcharakteristika und was am meisten interessant ist, die Beratschlagung der VRBPAC, das ist der Aufsichtsrat. Die sind alle auf YouTube von der FDA verfügbar. Und man hat die Studiendokumente. Deshalb habe ich angefangen, im Dezember 2020 diese Ergebnisse anzugucken. Ich glaube, ich war einer der Ersten auf der Welt, um die zu erhalten. Der klinische Studienbericht waren Dokumente, die für die Notzulassung in Amerika eingereicht wurden. In Amerika war es eine Notzulassung. In Europa war es eine bedingte Zulassung, das ist ein bisschen anderes Gesetz. Dann gab es noch Datenlecks, also die E-Mails von der EMA und Pfizer, die enthüllt wurden und Gerichte, Dokumente, die vom Gericht freigegeben wurden. Unter anderem eine Studiendatenbank und die Informationsfreiheitsanfragen. Ich glaube, Sie kennen diese Dokumente auch in Deutschland. Es gibt auch Informationsfreiheitsanfragen aus Frankreich, aus Australien, aus Südafrika. Wir sind also ein internationales Team aus Freiwilligen, die sich um diese Studien gekümmert haben.
So that all these people are, we are in link, so in Israel, in Australia.
Wir sind zwischen verschiedenen Ländern verbunden, in Israel und Frankreich und in den Vereinigten Staaten und so weiter. Was sehr wichtig dafür ist, ist bei einer klinischen Studie die höchste Beweisstufe, um zu zeigen, dass unser Mittel besser ist als Vergleichsmedikamente oder ein Placebo. Alle Studien, die Sie schon mal gehört haben und ihre Schlussfolgerungen, dass das einen Einfluss auf die Übertragung hat, waren nicht die Ergebnisse von klinischen Studien. Das werden wir sehen, warum. Wenn man die klassische Entwicklungsphasen eines Medikamentes anschaut, ist Phase 1, die vorklinische Entwicklung. Und danach kommt Phase 2 und so weiter. Bei den Impfstoffen war die Entwicklungsablauf sehr schnell.
So you don't have to finish a phase to start the following.
Also musste man eine Phase nicht beendet haben, um die nächste Phase zu beginnen. Wenn man die Ergebnisse und das Design anschaut, dieser Studie, hätte diese Studie 2 Jahre dauern sollen. Und alle Ergebnisse kommen aus vorläufigen Analysen. Die berühmteste der Welt, mit den 95% Wirkungsgrad, mit einer Interimsanalyse, war nach 3 Monaten wie kann man sich da also sicher sein, dass man einen guten Wirkungsgrad hat? Auf 2 Jahre hingesehen. Wie kann man sicher sein, dass man mittelfristig und langfristig Wirksamkeit hat, wenn man nur einen Zeitraum von 3 Monaten angeschaut hat? Sie können mich jederzeit unterbrechen. Wir werden am Schluss Fragen stellen.
So, we have the results. We know this because you have the table, into the
wir wissen das, weil wir die Tabellen aus dem Dezember 2020 haben, dass die maximale Auswertungsperiode 3 Monate war und eine Nachstudie von 2 Monaten. Die erste Studie war im Juni 2020 und die zweite Phase Oktober 2020. Das heißt, die Ergebnisse bezogen sich nur auf 3 Monate. Eigentlich hätte die Studienzeit 6 Monate betragen sollte, aber dann wurde aus nur 3 Monaten geschlossen. Die Studie der Jugendlichen von 12 bis 15 Jahre alt war dasselbe Prozess.
in October 2021.
Die Studienzeit war höchstens 3 Monate. Man kann sagen, es ist ein Notfall, wir haben eine kürzere Auswertungszeit. Aber vielleicht könnte man die Kinder länger beobachten. Aber nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben auch 3 Monate Beobachtungszeitraum gewählt. Bei Babys war das dasselbe. Von 6 Monaten bis 4 Jahren. Das sind die klinischen Studienergebnisse hier. Und jedes Mal, wenn wir eine Notzulassung und eine Zulassung hatten, haben wir auch die Berichte dafür. Sie wurden zur Studie veröffentlicht, am Tag der Beschlussfassung. Also am 10. Dezember 2020. Das wirkt ein bisschen kompliziert hier. Wenn man die primären Kriterien ansieht, also die Zahl der symptomatischen Corona-Fälle, die von PCR-Tests bestätigt wurden, zählt man hauptsächlich milde oder moderate Fälle. Die 95% beziehen sich also auf milde und moderate Fälle. Aber von PCR-Tests bestätigt. Um Corona zu haben, muss man also Symptome zu haben. Nicht so, dass man nur einen positiven PCR-Test braucht. Wenn man Symptome hat, geht man in ein Gesundheitszentrum und die Forscher rekrutieren einen für die Studie. Dann fragt man nach einem PCR-Test, um sicherzugehen, dass man tatsächlich Corona hat oder nicht. Und die Symptome sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Frost, Muskelschmerzen, der Verlust von Geschmack und Geruch, Halsweh, Durchfall und Erbrechen. Aber wenn man einen Impfstoff hat, von der klinischen Studie hat, kann man auch eine Reaktanz darauf haben und entsprechende Symptome. Da kann man zum Beispiel auch Erbrechen haben oder Muskelschmerzen. Erhöhte Temperatur und Gliederschmerzen und antipyretische Behandlung, mit denen man die Symptome unterdrücken kann.
Three half times more use of antipyretics in the vaccine group.
Während der Studie hat man dreimal so hohe antipyretische Behandlungen wie bei der Placebo-Gruppe. Wenn man keine Symptome hat, hat man keinen PCR-Test. Und wenn man keinen PCR-Test hat, hat man kein Corona. Das nehmen wir also eine große Vorurteilsnahme. Weil die Verwendung der Antipyretika unterdrückt man die Symptome, die vielleicht Corona-Symptome sein könnten. Also ohne Test hat man keinen Corona. Im Dezember 2020, wenn man nur diese Ergebnisse anschaut, wusste man bereits, dass die Ergebnisse nicht zuverlässig sind. Nur von dieser Zahl.
So what I'm sure you are aware of is that we had at the time only 8 people into the vaccine group who suffered from this COVID.
Zu dieser Zeit hatten wir nur 8 Fälle, die Corona hatten, und 162 in der Placebo-Gruppe. Wenn man die Effektivität vergleicht, ist es 95%. Wenn man die absolute Effektivität vergleicht, ist es 0,88%. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die verhältnismäßige Risikoreduktion.
All people in the world are on this stuff. Oh, it's absolute. It's not absolute risk. It's a relative. Yes, but
aber viele Leute haben das festgestellt, dass es nicht absolute Risiko ist, sondern ein relatives Risiko. Wenn man jedes Mal, wenn man eine klinische Studie des Impfstoffes durchführt, verwendet man verhältnismäßiges Risiko, relatives Risiko.
Like it is done, I think, in the United States, is using this argument. It's not an argument.
Das ist also kein Argument. Wenn man 20.000 Menschen in jeder Gruppe hat und in der Vergleichsgruppe, hat man dann 0%, und wenn es in der Placebo-Gruppe einer ist, dann hat man eine 100%ige Risikoreduktion, auch wenn es nur um einen Fall geht. Bei den schweren Fällen
im Dezember
2020 hatten wir einen Fall beim Impfstoff und drei Fälle beim Placebo. Das heißt, die relative Effektivität war 66% bei 18.000 Teilnehmern. Aber dann haben wir auch den Konfidenzintervall, der bei minus 124,8 liegt und 96,3. Das heißt, in biostatistischer Sprache kein Unterschied zwischen dem Impfstoff und dem Placebo. Es wurde also keine Effektivität demonstriert. Es ist viel wichtiger zu fragen, wie viele Leute muss man impfen. Es ist Biostatistik, Wissenschaft. Wir haben eine Hypothese und die Studie designt. Ich muss also die Zahl der Fälle kalkulieren. Wir haben die Analyse programmiert und wir haben diese Tafel und haben vier Fälle mit schwerwiegenden Fällen. Das ist also nicht konkludent.
Es
gibt keinen Unterschied zwischen Impfstoff und Placebo. Das ist Wissenschaft. Das ist Biostatistik. Wir haben dieselben Daten hier für die Jugendlichen im April 2021. Es gab keine schwerwiegenden Corona-Fälle. Also kein Beweis für Effektivität des Impfstoffes. Das nennen wir aus Mangel an Fällen, um die Effektivität zu beweisen. Es gab keine Effektivität. Dasselbe im Oktober 2021 und im Juni 2022 bei den Kleinkindern. Bei den Kleinkindern hatten wir in der Impfgruppe mehr schwerwiegende Fälle als in der Placebo-Gruppe. Werden diese Nebeneffekte bei der Effektivität mit kalkuliert? Nein. Die Probegruppe, die Anzahl der Studienteilnehmer, um die Effektivität zu zeigen, basiert nur auf der Zahl der Corona-Fälle. Das ist der definierte Endpunkt. Wenn man die beiden Gruppen verteilt, die beiden 20.000er Gruppen, gab es mehr Tote in der Impfgruppe als die Placebo-Gruppe. Das werden wir später sehen. Jetzt sehen wir die wichtigsten Kriterien. Die antinukleokapside Serologie, die ich in meiner Software importiert habe. Von der Datenbank von März 2022. Wir haben gesehen, dass es sehr kompliziert ist. Wir haben Menschen mit Symptomen, die anrufen und sagen, ich habe Symptome. Wenn gesagt wird, sie brauchen keinen Test, aber es ist vielleicht eine Reaktion auf den Impfstoff. Es ist ein sehr leichten Weg herauszufinden, in dieser Gruppe, wie viele Menschen Corona gehabt haben, mit einer Blutprobe. Und die antinukleokapside Serologie zu unternehmen. Und da kann man die Zahl aus jeder Gruppe ermitteln, die positiv während der Probe wurden. Wenn man die Ergebnisse anschaut, sehen wir links meine Berechnungen. Sehen wir 56 Patienten mit Corona während der Probe. In der Impfgruppe und in der Placebo-Gruppe 125 in der Placebo-Gruppe. Wenn man die Vaccineffektivität berechnet, findet man bei 56%, aber nicht 95%. Da das wichtigste Kriterium an einem kleinen Anteil der Krankheit aufgehängt wird. Wenn man nur diese kleine Gruppe anschaut, kommt man auf die 95%. Aber die wahre Zahl der Corona-Fälle ist eine andere Zahl. Wenn man die Mortalität, die Corona-Mortalität anschaut, haben wir diese Tabelle. Aus dem September 2021, aus dem New England Journal of Medicine.
This is the results of the study, but not at 3 months, but at 6 months follow-up.
Ich dachte, 3 Monaten, so nach 6 Monaten Auswertung. Es wurde also eine fabelhafte Effektivität gemeldet, aber wenn man die Berechnungsmethoden anschaut, die falsch ist, dann ist alles falsch. Kann man sich auf die Zahl der Corona-Fälle nicht verlassen. Hier sind wichtige Informationen. Denn das sind die Gründe für die Sterblichkeit. Hier sehen wir 15 Tote in der Impfgruppe und 14 in der Placebo-Gruppe. Also das ist keine Effektivität, das war nicht erwartet. Wir haben keine Effektivität bei der Corona-Mortalität, weil wir nur einen Tod haben in der Impfgruppe und zwei in der Placebo-Gruppe. Also keine statistische Effektivität nach 6 Monaten.
No discussion.
Ende der Geschichte.
So, into the database we have, so in March 2021,
im März 2021 können wir die
19 death into
die, vaccine, die, 17 die Gruppen vergleichen, die Todeszahlen vergleichen. Da haben wir 19 in der Corona-Gruppe und 17 in der Placebo-Gruppe und 2 bei der Placebo- und dann Impfgruppe, weil sie die fabelhafte Idee hatten, Placebo-Gruppe zu impfen. Das macht überhaupt keinen Sinn nach statistischer Vorgehensweise. Da unterdrückt man die Kontrollgruppe, damit man die Effektivität nicht mehr vergleichen kann. Wenn man die Todeszahlen von der Impfgruppe mit der Placebo-Gruppe vergleichen will.
So they vaccinated the placebo group.
Hat man diese Daten also verfremdet.
It was more ethic, so I'm not sure.
Es war also ethischer.
To prevent them from dying.
Ihnen sozusagen die Impfung zu geben, war die Idee. Aber von der statistischen Perspektive ist das eine große Sünde. Wenn man jetzt also die Immunogenität anschaut, also die Immunisierung durch die Impfung, im Dezember 2020, wo der rote Pfeil ist, rechts, sieht man die Antikörper für die Dosis von 30 Mikrogramm, die für Phase 3 verwendet wurde. Wir sehen wir eine kleine Abnahme. Von Tag 1 zu Tag 21, also nach 2 Dosen.
Day 52, so 2 months.
Nach Tag 35 und Tag 52, also 2 Monate nach der ersten Impfung.
If we get back to this, it's very important because you can see that you have.
Wenn wir zu dieser Übersicht zurückgehen, ist es sehr wichtig, weil wir sehen, dass wir bei 6 Monate, 3 Monate nach der Interimsanalyse, warum haben wir keine Visite bei 3 Monaten? Wir haben also Antikörperauswertung nach 2 Monaten und dann nichts. Die Antikörper sind sehr wichtig, weil sie sind die Zeugen für die gesteigerte Immunität, aber diese Zahlen haben wir nicht. Und dann werden sie nach 6 Tagen, 6 Monaten erhoben und dann nach 12 Monaten und 2 Jahren. Hier sehen wir also eine große Mauer. Wo man die Ergebnisse in dieser schwarzen Wand nach 3 Monaten füttert.
Can I ask one question? So this basically the unblinding of the
Entblindung der Studie,
so that they gave the
durch die Impfung von Placebo-Patienten.
Placebo group at that point. Do you think, I mean, what can
be
like a legitimate.
Was hat das motiviert? Wie kommt man auf sowas? Sie haben vielleicht behauptet, dass es effektiv ist und dass es nicht ethisch sei, den Leuten die Impfung vorzuenthalten. Oder war das nur ein Fehler? War das absichtlich oder? Was glauben Sie? Natürlich. Das wurde alles absichtlich gemacht. Wenn man die Placebo-Gruppe nicht impft, wird man den Unterschied sehen zwischen der Placebo-Gruppe und der Impfgruppe bei den schwerwiegenden Nebenwirkungen. Deshalb haben sie versucht, die Kontrollgruppe zu unterdrücken. Wenn man hier links sieht, sind die Antikörper bei den Affen, bei den Makakaffen. Hier sieht man, dass die Antikörper abnehmen. Sie wussten also von Anfang an, dass die Antikörper abnehmen. Deshalb misst man nicht nach 3 Monaten, weil man der FDA und der EMA nicht zeigen, dass die Antikörper abnehmen werden. Deshalb hat man ein Design geplant der Studie mit einem Hauptkriterium, der die Krankheit nicht misst. Man plant, die Antikörper nicht rechtzeitig zu messen, weil man eine Abnahme erwartet. Aber in Frankreich haben wir einen ehemaligen Gesundheitsminister, der im Oktober, September 2020 sagte, seid nicht zu optimistisch, denn die Antikörper werden abnehmen nach einigen Monaten. Er wusste das also. Wie ist es möglich, dass er es gewusst hat? Wegen den Affendaten. Außerdem nehmen die Antikörper, sagen die Antikörper im Blut nichts über die Immunität gegen eine Lungenkrankheit aus. Das ist ein anderes Problem. Wir gucken also nur die Biostatistik an. Dass das Hauptkriterium sein soll. Und die Zunahme der Immunität und der Antikörper. Und wir wissen, weil das in den FDA-Richtlinien steht, dass die Antikörper als Richtlinie gelten. Obwohl es keine speziellen Antikörper für Covid-19 gibt. Wir wissen, dass das also nicht richtig ist. Aber das haben sie ausgesucht für ihre Studie. Deshalb gucken wir diese Ergebnisse an. Wir wissen ja schon im Dezember 2020, dass diese Antikörper abnehmen werden. Und einige Monate später, im Dezember 2021, haben sie einen klinischen Bericht gepostet über den Booster. Und im Booster ist die rote Reihe, das Maß vor dem Booster, 6 Monate nach der Impfung. Was in den ersten Bericht fehlt, ist hier jetzt vorhanden. Wir sehen, es ist sehr niedrig. Sie sagen, es tut uns sehr leid, aber die Antikörper haben abgenommen. Wir werden jetzt einen Booster vorschlagen, einen fünften Booster. Weil die neutralisierenden Antikörper abnehmen, dann muss man immer wieder Booster. Mit noch einer Impfung. Das ist eine sehr interessante Sache, weil Leute gefragt haben, wie lange ist das Antigen aktiv? Das Antigen, das die Produktion von Antikörper anregt. Wie lange sind die Spikes in den Blut, im Blut? Wie lange kennt sie das Immunsystem und reagiert darauf? Die Leute fragen sehr oft, wann ist es gefährlich, mit Menschen Kontakt zu haben? sieht man das nach einem halben Jahr. Dass es keine Anzeichen mehr für Aktivität gibt. Aber es gibt wissenschaftliche Berichte, dass es Spikes im Körper gab, die später gefunden wurden. Sie scheinen in dieser großen Gruppe nicht sehr aktiv gewesen zu sein. Sobald man den Beweis hat, dass die klinische Studie nicht zuverlässig ist, kann man nichts vertrauen. Mike Eden und ich haben einen Brief an die EMA geschrieben und haben protestiert. Während die klinischen Studien noch gelaufen sind, haben wir gesagt, ihr müsst damit aufhören. Das war im Sommer von 2020. Wir haben gesagt, nein, das ist ein Unsinn, diese Proben. Wegen dem ganzen Aufbau der Studie, das machte überhaupt keinen Sinn. Das war von Anfang an abzusehen. Und dann hatten wir danach. Mit Frau Popper besprochen, dass sobald die Studie unterwegs war, haben sie es schon im Einsatz gehabt, weil es die klinische Praxis war ihnen egal. Es war ja ein Notfall. Die ganzen Regeln wurden ignoriert. Auch wenn es ein Notfall ist, muss man die klinischen Praktiken befolgen. Wenn man die neuesten Berichte von Juli 2023 anschaut, auf Seite 2, steht, diese Studie befolgt gute klinische Praktiken. Das haben sie angegeben. Müsste das also befolgt haben. Ich glaube also, von einer regulatorischen Perspektive haben wir bewiesen, dass diese Studie nicht den guten klinischen Praktiken folgt. Es ist für die Firmen vorbei. Es gibt mehrere Beschwerden auf der Welt. Und ich glaube fest, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wenn die Richtlinien valide wären und verfolgt würden, dann hätten sie recht. Dann müsste man das sofort vom Markt nehmen. Es hätte nie auf den Markt kommen sollen. Aber sie haben es getan, weil sie es einfach beschlossen haben. Das hat damit zu tun, was Sasha Latipova gesagt hat, mit der Notzulassung in den Vereinigten Staaten. Es wurde alles von dem Militär transportiert und verteilt. Die Logistik wurde von der Armee übernommen. Ich habe gehört, was sie gesagt hat, natürlich. Sie haben gesagt, dass es den guten klinischen Praktiken folgt, aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich bin Biostatistikerin, ich kann das beurteilen. Ich bin mit Sascha in Verbindung und mit Mike Eden. Er hat meinen Bericht gelesen. Ich habe einen Bericht darüber im Januar 2022 geschrieben und habe damals gesagt, dieses Produkt sofort zu stoppen. Für immer, für die Menschen. Aber dafür muss man Beweise haben. Die Beweise sind in ihren eigenen Dokumenten. Das ist für uns sehr praktisch, weil wir nicht lange suchen müssen. Man muss einfach nur ihre Berichte lesen. Wenn man diese Risikomanagementpläne im Dezember 2020 liest, muss man nur den Link finden. Es war auf der EMI-Webseite. Dort stand, dass die fehlenden Informationen war in aminokompromittierten Patienten und Patienten mit Komorbiditäten und mit Autoimmunerkrankungen und Interaktionen mit anderen Impfstoffen. Sie sagten also selber, im Dezember 2020, im Januar 2021 müssen die Leute impfen, ohne Daten zu haben. Wir haben keine Daten zum Zusammenhang mit anderen Impfstoffen, aber empfehlen trotzdem die Corona-Impfung in den einen Arm und die Grippeimpfung in den anderen Arm. Das ist gut für Sie. Das ist völlig verrückt. Zu dieser Zeit im Dezember 2020 waren die signifikanten Gesundheitsrisiko bekannt. Die Herzbeutelentzündung, die Myokarditis, die Perikarditis. Aber wenn man nur den Bericht liest, den klinischen Studienbericht vom April 2021, auf der Seite 33, Seite 38, die unbekannten Vorteile und Datenlücken, die in der jugendlichen Alter auftreten, sind dieselben, die mit der Notzulassung für Erwachsene angegeben werden. Wir wissen also nicht, was fehlt. Die Dauer der Effektivität. Und die Effektivität in der Bevölkerung, die Corona-Risiko ausgesteckt sind. Die zukünftige Effektivität der Impfstoffe wird von der Entwicklung der Pandemie abhängen. Die Effektivität gegen asymptomatische Ansteckung und gegen langfristige Corona-Effekte gegen Sterblichkeit und gegen die Übertragung von Corona. Im April 2021 lesen wir das also über Jugendliche und stellen fest, sie wissen gar nichts. Wenn man das den Behörden vorlegt, im April 2022, wissen Sie natürlich davon, aber Sie haben trotzdem die Impfung empfohlen. Mit dieser fabelhaften Effektivität. Haben Sie das für Millionen von Menschen empfohlen? Wenn man das liest, hätte man sich damals nicht impfen lassen sollen. Wenn man das liest, wenn man wie viele Informationen fehlen über langfristige Sicherheit und die Wirkungsgrad und die Übertragbarkeit, wissen wir gar nichts. Aber sie wollen eine Impfpflicht verhängen. Sie wollten den Leuten vorschreiben, dass sie sich impfen lassen. Von einem Stoff, dessen Effektivität wir überhaupt nicht kennen. Und es ist überhaupt keine Wissenschaft. Es ist eine Narrengeschichte.
Hier, das in der if you go one way,
just this one?
Because no, the one you had on before. Because I think there's a word missing in your. Could you just go back one? Where this?
See this one here.
No, like
no. It's one management plans updates, so it doesn't matter. No, this.
Ich glaube, es fehlt ein Wort bei Ihnen. Das hier ist sehr wichtig. Das ist eine Präsentation von Stephen Anderson und Tom Shimakuburo. CDC staff. Die auf dem Mitarbeiter vom CDC waren. Und Tom Shimakuburo ist für die Sicherheit der Impfstoffe zuständig. Im Oktober 2020 haben diese beiden diese Präsentationen gemacht. mit diesen Dias, mit den nachteiligen Ergebnissen, mit den Impfnebenwirkungen.
Take care into real life. And here, if you read this,
die im echten Leben auftreten können. Wenn man diese Liste liest, sind die möglichen Impfnebenwirkungen, die nach der Impfkampagne beobachtet wurden. Guillain-Barré-Syndrom, Enzephalomyelitis, Myelitis, Myokarditis, Enzephalopathie, Gehirnhautentzündung, Schlaganfälle, Narkolepsie, Tod, Nebenwirkungen bei Schwangerschaften und so weiter. Im Oktober 2020. Niemand hat das je im Fernsehen erwähnt. Niemand. Niemand.
It can be interpreted as how to mask the risk and to.
Das kann man so deuten, dass wenn sie die Risiken verbergen wollten, um die Effektivität zu übertreiben, um damit mehr Leute sich impfen lassen. Das ist aber eine Lüge. Es war eine Lüge. Man zeigt dir die Risiken nicht. Man zeigt die Impfwirkungen nicht. Man zeigt das Risikomanagementplan nicht und die fehlenden Informationen. Und man übertreibt die Effektivität, die völlig falsch ist. Und man zeigt die Reduktion der Antikörper nicht. Das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Was wir heute über die Datenbank wissen, dass die Blindgruppe, die Verblindung nicht eingehalten wurde. Das ist eine große, schwerwiegende Verletzung der klinischen Praxis. Und wir hatten mehr PCR-Tests in der PCR-Gruppe, in der Placebo-Gruppe, als statt bei der Impfgruppe. Das ist wieder ein statistischer Verstoß, das die Ergebnisse unzuverlässig macht. Das führt also zu heftigen Deviationen, Abweichungen, dass die Ergebnisse nicht korrekt sind. Das ist keine Meinung, das ist eine methodologische Beweis. Wenn man die Sicherheit anschaut, wissen wir, dass wir sehr einige Freiwillige, die schwerwiegende Impfnebenwirkungen hatten, die niemals gemeldet wurden, die auch nicht in der Datenbank eingetragen wurden. In Argentinien hatten wir eine Beschwerde von Augusto Ru, der eine Klage gegen den Forscher angestrebt hat, der ihn angeworben hat. Es war die einzige Forschungsstätte in Argentinien, in einem Militärkrankenhaus in Buenos Aires. Diese schwere Impfnebenwirkung hat man dann als Corona-Fall verkauft.
We have missing subject into the database, so I'm not going to explain this.
Schwerwiegende Impfnebenwirkungen fehlten aus der Datenbank. Wir haben Dokumente mit Abweichungen der Zahlen, dass die Zahlen unzuverlässig sind. Das muss untersucht werden.
If you look at the final clinical study report, death, of course,
wenn man die die finalen Ergebnisse anschaut, haben wir Todesfälle. Diesen 70-Jährigen zum Beispiel. Zwischen Tag 57 und Tag 78 an einem nicht bekannten Tag gestorben. Nach Herzstillstand, nach seiner dritten Dosis. Dieser hier war auch Herzstillstand ohne Autopsie. Angeblich mit Pfizer nicht verwandt. Dieser hier, 50 Jahre alt, an einem unklaren Tag von unbekanntem Grund gestorben. Man ist also Freiwilliger bei einer klinischen Studie. Sie wissen nicht, wann du gestorben bist und sie wissen nicht, an was. Das ist völlig, völlig unwissenschaftlich. Für eine Biostatistikerin wie mich ist das nicht vorstellbar, wenn man so eine klinische Studie vorführen kann. Das ist Science Fiction. Sowas macht man nicht bei einer klinischen Studie. Sowas habe ich noch nie gesehen. In 30 Jahren in der Pharmaindustrie. Das Letzte. Aus einer SEC-Börsenaufsicht-Dokument wissen wir, dass mRNA nicht als Impfstoff klassifiziert wurde. Aber es wurde so eingestuft, um die Entwicklung zu beschleunigen. Normalerweise bei einer Gentherapie braucht man 20 Jahre lang Entwicklung. Aber wir hatten diese Zeit nicht, weil es ein Notfall auf der Welt war, weil Corona so schlimm sind und alle sterben werden. Deshalb wurde es nicht als Gentherapie eingestuft, sondern als Impfstoff. Dank dieser Einstufung hatten wir also nach 3 Monaten die Zwischenbewertung. Das Schlimmste davon ist, wenn man das Protokoll liest, sieht man, dass im Oktober 2020 sie festgestellt haben, dass sie den Impfstoff nicht herstellen konnten mit demselben Prozess, der bei den klinischen Studien verwendet wurde. Der Prozess wurde also verändert. Der neue Herstellungsprozess, Prozess 2, wurde an 250 Teilnehmern angewandt. Dafür haben wir keine Ergebnisse, keine Effektivitäts- und Sicherheitsergebnisse. Dieser neue Prozess wurde also der Gesamtbevölkerung bei der Gesamtbevölkerung eingesetzt. Alle, die den Pfizer-Impfstoff verwendet haben, wurden einen ungeprobten Stoff verabreicht. Das ist also gute Arbeit, Leute. Bei der EMI wurden Einwände laut in ihrem Bericht.
This is a print screen of the EMI report. These issues were classified as a major objections.
Das wurde als schwerwiegender Einwand klassifiziert.
So you have the good clinical
bei den guten Herstellungsprozessen.
Of course, if you manufacture a new product and you don't test it, or you just
wenn man ein neues Produkt herstellt und nicht testet, oder nur bei 250 Teilnehmern, die man ohne Ergebnisse testet, ist das keine Studie. Aber trotzdem wurde die Zulassung erteilt. Warum? Der beste Bericht dazu ist Josh Getzko. der für etliche Beschwerden auf der Welt gesorgt hat. Weil alle Agenturen auf der Welt damit verfolgt werden können. Weil ihre Arbeit ist, die Bevölkerung zu schützen und schlechte Produkte zu verhindern, dass schlechte Produkte den Markt erreichen. Und das, sie haben ihren Job nicht gemacht.
Of the production and etc. So they didn't nothing. So with all of this, of course, you have excess death in several countries.
Wir haben also Übersterblichkeit in mehreren Ländern.
Millions of adverse events.
Wir haben Millionen Impfnebenwirkungen.
Your trial is a piece of shit.
Und die Studien dazu waren Haufen Dreck. Vaccine, die Leute wissen nicht, dass sie einen ungeprüften Impfstoff erhalten haben. Wir wissen, haben keine Ahnung, was für eine Objektivität oder was eine Sicherheit er hat.
Das ist
die Zusammenfassung meiner Arbeit. Das
ist sehr wichtig, weil jetzt in der Pipeline haben sie mehr als 100 RNA, so-called vaccines.
Das ist sehr wichtig, weil sie über 100 mRNA-Impfungen, antibiotische Impfungen haben, das weitergeht. Und alle Einreichungen bei der Börsenaufsicht und so weiter heißt, dass Corona ein Durchbruch war für die mRNA-Impfung, gegen Krebs sogar. Sie nennen es immer noch Impfung für Impfstoffe für die Corona-Krebsbehandlung. Sie benennen diese Gentherapie also Impfstoff jetzt. Da geht es nur um die Börsen und ums Geschäft und ihren Erfolg mit Corona zu übertreiben. Deshalb ist es so wichtig, dass sie ihre Daten veröffentlichen, weil es ist so leicht zu verstehen, wie sie es dargestellt haben.
So the title is All Vaccinated, All Protected.
Ich habe ein Buch darüber geschrieben auf Französisch.
France,
Du vacciniert, du protégé.
Protected with a question mark, of course.
Fragezeichen. Alle geimpft, alle geschützt. Die chronischen einer vorhergesagten Gesundheitskatastrophe. Ich glaube, das ist erst der Anfang dieser Gesundheitskatastrophe. Ich habe dieses Buch fast fertig übersetzt.
This year, I don't know.
Ich hoffe, es dieses Jahr herausgeben zu können.
This work was presented in the United States and it is used in.
Es wurde in Vereinigten Staaten vorgestellt.
In Switzerland, in Quebec, France, and,
und in der Schweiz in
Frankreich. This is a major piece.
Das ist ein wichtiger Teil, um diese Gesundheitsbehörden verfolgen zu können, weil sie erklären müssen, wie sie so ein Produkt zulassen konnten, bei dem die Forschung so schlecht war. Und das Produkt, vor allem bei Pfizer, gar nicht das war, das in den Studien verwendet wurde. Das kann man nicht erklären, das ist nicht möglich.
Yeah, the explanation is money and power.
Yeah.
Die Erklärung ist Geld und Macht.
You know, like when you read this statement there,
wenn man das liest, diese Aussage,
the reason behind it is not just like whatever dilettantism or like that,
kann nur Dilettantismus sein.
It's like all these things, but it's really pretty straightforward that they just
didn't. Es ist ziemlich klar, deutlich, dass sie das einfach nicht sehen wollten.
That's really, it's incredible. And I mean, what kind of price, you know, do people pay for this kind of?
Welchen Preis bezahlen die Leute jetzt dafür? Was ich sehr verstörend finde an dem Ganzen, das wir schon oft besprochen haben, dass das der Öffentlichkeit gegenüber so kommuniziert wurde, dass das der Ausweg aus der Pandemie ist. Das wirklich so hinterlistig war, die Leute so hinters Licht zu führen. Das ist wahr. Ich habe auch einen Preis bezahlt, denn als ich das auf LinkedIn gepostet habe, im Januar 2022, United States Department of State, something like that. Kam das amerikanische Außenministerium, die französische Polizei und Gesundheitsministerium und das Ministerium, das Innenministerium. So many, many people in the world. 133 lawyers. 133 Anwälte. Sie haben mein LinkedIn-Konto gesperrt nach 2 Tagen und wollen es nicht wieder öffnen. Diese Arbeit ist also sehr verstörend, weil ich das geteilt habe für meine Kollegen aus der pharmazeutischen Industrie, damit sie meine Expertise und meinen Bericht lesen können, damit ich ihre Meinung dazu haben kann. Aber die pharmazeutische Industrie hat das nicht gern gesehen. Diese Art der Studiendurchführung ist völlig abzulehnen. Wir haben also Freunde in der pharmazeutischen Industrie. Das sind nicht alles Verschwörer, die nur Geld verdienen wollen. Ich habe sehr gute Leute in der pharmazeutischen Branche kennengelernt. In fast 30 Jahren in der Industrie. Man hat solche Studien nicht. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Antwort, die Sie von Ihren Kollegen bekommen haben, sogar die Leute, die so einen Impfstoff begrüßt haben, hätten trotzdem erkannt, dass die Studien nicht auf die richtige Art gemacht wurden. Haben Sie dann die Schlussfolgerung gezogen, dass wir dieses Produkt nicht empfehlen können? Oder haben Sie das nicht getraut? Oder haben Sie etwas davon profitiert? Wenn man keine Impfnebenwirkungen hat, dann versteht man die Katastrophe nicht. Die Studien sind also unzuverlässig und voreingenommen. Aber sie haben die Anzahl der Impfnebenwirkungen nicht erwartet. Man dachte also, wenn da nichts passiert, dann ist da nichts Schlimmes daran. Lass sie nur ihr Geld verdienen. Vielleicht passiert ja nichts. Es ist nur ein Impfstoff. Aber jetzt, 3 Jahre später, kann man all die Impfnebenwirkungen zählen. Und die Gehirnhautentzündung. Schädigt die Leute langfristig. Sie verlieren die Verwendung ihrer Beine. Ich weiß nicht, was wir für diese Menschen tun können jetzt. Das ist lebensbedrohlich. Das sind jetzt schwerbehindert. Für die Menschen aus der pharmazeutischen Branche, wenn man niemanden kennt, der solche Nebenwirkungen hat, dann versteht man das nicht. Kann man die Katastrophe nicht begreifen. Jetzt, wo das immer deutlicher wird, verstehen Ihre Kollegen oder ehemalige Kollegen, sind sie offener mehr für eine Diskussion darüber, dass das nicht richtig durchgeführt wurde und das problematisch war? Und dass sie auch eine Verantwortung haben. Ja. Ja. Freunde in der pharmazeutischen Industrie haben mir gesagt, ich habe 3 Impfungen gehabt. Ich hätte sie machen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Die machen sich Sorgen, weil manche Impfnebenwirkungen hatten. Wenn man niemanden kennt, dann versteht man das nicht. Dann haben die haben es nicht alle erkannt, dass es ein wirklicher Betrug war. Wir müssen sie warnen und das erklären. Deshalb mache ich diese Arbeit und habe dieses Buch geschrieben. Für die Geschädigten und für die Öffentlichkeit natürlich, aber auch für die Menschen in der Pharmabranche. Denn nach 2 Jahren wurde ich belästigt. Ich wurde 2 Jahre lang belästigt und diffamiert und angegriffen und kritisiert. Sie sagen, ich bin keine richtige Biostatistikerin. Ich verstehe nichts von klinischen Studien. Furchtbare Dinge. Aber niemand hat auch nur 3 Zeilen schreiben können, die meine Ergebnisse invalidiert hätten. Und das wird ja auch nicht passieren. Das ist die Wahrheit. Das ist eindeutig. Es steht in ihren Studien drin. Es gibt da nichts mehr zu rütteln. Sie haben recht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sie da so genau hingeschaut haben, diese medizinische Misshandlung bei den klinischen Studien. Es gab so viele Fragen, die damals gestellt wurden. Es gab keine Studien für Schwangere oder mit Komorbiditäten. Das war von Anfang an so gefährlich. Deshalb ist es gefährlich, die harten Fakten anzugucken und zu zeigen, dass das nicht richtig gemacht wurde. Wir sind ja alle keine Experten. Die allgemeinen Leute können das nicht beurteilen, wie man klinische Studien durchführt. Deshalb ist es so wichtig, dass Leute mit ihrer Expertise das machen und in die Details gehen und zeigen, dass das einfach nicht richtig durchgeführt wurde, dass man überhaupt keine Aussage treffen kann über die Sicherheit dieser Impfstoffe, dass es nicht funktioniert und schwerwiegende Risiken mit sich trägt. Bei den klinischen Studien wurden niemals schwangere Frauen verwendet. Aber wenn man ihnen ein Produkt abreichen will, nach einer langen Verwendung und Erprobung, kann man nicht einfach nach 2 Monaten sagen, wir sollten jetzt alle Schwangeren impfen. Man würde bei der Einführung eines neuen Produktes niemals sofort Schwangere impfen. Aber dann noch eine Impfpflicht auszusprechen, ist so verrückt. Normalerweise nehmen Schwangere nicht mal eine Aspirin ein. Und jetzt sagt man nicht nur, mach das, sondern versucht die Leute zu zwingen, um ihre Kinder zu schützen angeblich. Es gab damals die persönliche Risiko-Nutzen-Analyse. Nicht für die allgemeine Bevölkerung, sondern das persönliche Risikoprofil. Das wurde nie gemacht. Es basiert auf den individuellen Charakteristika jeder einzelnen Schwangeren. Aber das wurde nie gemacht, wahrscheinlich aus Geldgründen. Was Frankreich angeht, gibt es auch eine Abnahme von Geburtenraten. Haben Sie das verfolgt?
information that comes out that it's like.
Was ist die öffentliche Information in Frankreich? Von Ärzten wissen wir einiges.
But I'm not sure we had the result of the study on pregnant women, on vaccine on pregnant women in France. We had.
Aber ich weiß nicht, ob wir Ergebnisse für geimpfte schwangere Frauen in Frankreich haben. Die Studie begann vor etwa 3 Jahren, aber ich weiß nicht, ob es da schon Ergebnisse gibt. Es gibt die Ergebnisse für die Pfizer-klinische Studie für Schwangere. Unter den 5.000, die rekrutiert wurden, haben wir 300. Und die Ergebnisse sind nicht so gut, aber es ist nicht so schlimm. Wenn man den klinischen Studien nicht mehr vertrauen kann, kann man diesen Ergebnissen sowieso nicht vertrauen. Es gibt so viele Menschen, die wissen, wie man solche Studien macht. Wir wissen alle Schwachpunkte und worauf man achten muss. Es gibt so viele Agenturen und Behörden, so viele Wissenschaftler, so wie Sie, die das seit Jahren routinemäßig machen und die Ergebnisse bewerten können, die einschätzen und wissen, welche eine gute Studie ist und was keine. Das sind tausende Menschen, die sowas können. Und jetzt auf einmal wollen sie uns dieses mRNA-Stoff mit Warp-Speed verkaufen. Als Marktanalyse. Wir können gar kein Vertrauen mehr haben. Ich habe als Public Health-Beamter, als Gesundheitsbeamter Impfkampagnen entworfen. Jetzt würde ich den Menschen sagen, nehmt keine Impfstoffe. Man kann ihnen nicht vertrauen. Sie sind Verbrecher geworden. Sie wollen nur Geld verdienen und wollen euch verraten. Niemand schützt euch mehr. Keine Agentur schützt euch mehr. Seid vorsichtig. Weil die neuen Impfstoffe unterliegen auch der beschleunigten Entwicklung. Es ist ein schlechter Prozess Widerspruch zu allen etablierten Regeln seit 30 Jahren. Es besteht kein Vertrauen mehr. Wir können ihnen nicht mehr vertrauen. Wir haben ihnen zu lange vertraut. Wir müssen dieses Vertrauen wieder herstellen. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen unterschiedliche Finanzierungsarten und Forschungsarten. Wenn es einen Nutzen von Impfstoffen geben soll, vielleicht gibt es den ja, das müssen wir ganz genau studieren und über viele, viele Jahre beobachten, bevor wir eine Aussage treffen können. Wenn man einer Mutter einen Impfstoff gibt, kann man ihr Immunsystem beeinflussen. Aber was bedeutet das für das Kind? Das bedeutet, was sind die langfristigen Auswirkungen? Niemand hat das studiert, weil man damit kein Geld verdienen kann. Aber das müssen wir studieren. Wenn wir eine gute Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit haben, müssen wir solche Studien machen, bevor wir den Menschen sowas geben. Wir müssen die Leute also weiterhin warnen, dass all die neuen Impfstoffe kompromittiert sind. Man kann ihnen nicht vertrauen. Aufgrund von dieser Corona-Präzedenzfall, weil alles jetzt auf Notzulassung durchgedrückt wird. Die ganze Corona-mRNA-Sache war nicht ein Durchbruch, sondern ein Dammbruch. Die Zukunft mit all den Impfgeschädigten wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir verstehen jetzt langsam. Jetzt müssen wir uns um die Opfer kümmern, die Impfgeschädigten. Wir müssen ihnen helfen. Man darf ihnen keine Angst machen, man kann ihnen nur helfen. Das versuche ich schon seit 2 Jahren. Das Buch ist den Impfgeschädigten gewidmet. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Danke, Christine, das war sehr leicht zu verstehen und sehr, sehr aufschlussreich. Es ist eine sehr komplexe Materie, aber Sie haben das auf eine sehr, sehr anschauliche Weise dargestellt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Themen. Vielen Dank für Ihre Nachforschungen. Danke, dass Sie hier waren.
Provide you also with the link in German and in English, then you can also share it, you know, with the, in France, hopefully.
Wir stellen Ihnen das Video zur Verfügung auf Deutsch oder auf Englisch.
Okay.
Thanks ever so much.
Thank you. Thanks.
Vielen Dank.
Bye-bye.
Bye. Ja, jetzt sind wir am Ende der Sitzung angelangt für heute. Ist ja auch noch ein bisschen die Ferienzeit nach österliche Zeit und insofern wünschen wir dann natürlich gleich ein besonders schönes Wochenende und einen besonders ersprießlichen Freitagnachmittag. Ich sage nur die abschließenden Worte, wie stets, dass wir eben für unsere Arbeit auf Ihre Unterstützung weiterhin angewiesen sind und ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiter gewogen bleiben und unsere Arbeit unterstützen. Ich glaube, sie ist wirklich im Moment, wir stehen irgendwo an einem Scheitelpunkt der Erkenntnisse oder der Belege, die jetzt hochkommen, so dass man eben wirklich auch sehen kann, dass wir von Anfang an die richtigen Fragen gestellt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch weiter in der Form zusammentragen.
Meine Unterstützung hast du.
Sehr schön. Ja. Also, in diesem Sinne, nochmal einen erfreulichen Freitagnachmittag, schönes Wochenende und bis in der nächsten Woche. Da ist unsere 200. Sitzung und da haben wir dann auch Besonderes vor. Und in diesem Sinne freue ich mich dann, Sie in der nächsten Woche wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.